Super. Wer moderiert an?
Du? Okay. Oh nee, ich.
Ich will!
Nee, ich will dich anmoderieren.
Dann moderier mich mal an.
Hallo und herzlich willkommen bei Im Autokino, euer Filmpodcast. Ihr wisst ja, dass wir immer schön recherchieren und deswegen haben wir... Nee, kann ich das nochmal neu machen, weil ich recherchieren so komisch ausgesprochen habe.
Okay. Ich weiß nicht, was... Recherchieren?
Hallo und herzlich willkommen beim Autokino. Mein Name ist Chris Nanu Bloß. Ihr wisst ja, dass wir beim Autokino immer sehr, sehr doll auf Recherche aus sind. Scheiße, Alter. Okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen beim Autokino. Mein Name ist Chris Nanu. Mensch, ihr wisst ja, dass wir beim Autokino...
Mensch!
Nochmal kurz. Nochmal neu. Okay.
Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nanu.
Hallo und herzlich willkommen beim Autokino. Mein Name ist Chris Nanu Bloß. Und hier ist Max Nachtsheim. Nachtsheim, ich hab dich falsch aus. Was ist denn los, Alter, wirklich? Das ist zu lange her, dass
du mal Vorsprechen hast bei einem Sender. Hallo, ich bin Christian Bloß. Einfach so aus Dummheit und ohne Grund ganz viele Sachen random falsch aussprechen. Schön, dass ihr Fernchen schaut. Ich bin Christian Bloß. Warum singt der so? Was sind die Neuigkeiten?
Und dann einfach jemand so, so einer von den drei, die sich sagen und dann so, ich find's genial, wir nehmen dich.
Weißt du? Du bringst so eine ganz neue Note rein.
Ich werd ein Superstar. Naja,
Von dem hat was denn dein Erfolgsheim ist? Ja, in dem Moment, wo ich aufgeregt und von der Kamera bin, rede ich einfach anders.
Ich find's süß auch so, also wenn man seinen Erfolg darauf aufbaut, dass man ein bisschen falsch redet.
Ja, hallo.
Ja, hi Max. Du bist gerade frisch aus dem Flieger gestiegen, sag mal. Du hast ja noch, den Fliegerpass und die Mütze auf.
Ja.
Das ist spannend. Sag mal, wie man eigentlich die Flüge. So, wir müssen es ein bisschen aufarbeiten. Der Max war nämlich jetzt lange weg. Der war in San Diego. Auch als für uns, die da öfter sind, wir sagen nur Sandy.
Oder wie nennt Sandy?
Sandy.
Mich hat's mal wieder nach Sandy verschlagen.
Ich muss sagen, es ist heute, wir haben heute ganz kurz den 24. Juli, es ist 17.16 Uhr und ich bin gerade eben raus zum Zigaretten holen. Vor meinem Haus hängt ein Automat, ich bin rausgelaufen und mich hat der Schlag getroffen. Es ist vielleicht der wärmste Tag, seit ich auf der Welt existiere. Ich schwitze komplett. Also wirklich zwischen da, wo der Penis, wo der Hodensack aufhört und da, wo das andere anfängt, was da los ist, Leute, das ist so warm. Es ist einfach nur ganz schlimm.
Ich hatte das ja ganz schlimm letzte Woche in Sandy. Da hatte ich ja, ich habe mir am ersten Tag bin ich 25.000 Schritte gelaufen. Ich glaube, das ist viel.
Das ist zu viel, ja.
Das ist, glaube ich, viel, ne?
Ja, das ist viel.
Und da bin ich abends irgendwie, waren wir an dem Abend Sushi essen? Ja, wir waren Sushi essen. Und dann sind wir ins Hotel gekommen. Und auf einmal merke ich, dem Moment, wo ich nicht mehr in dieser Situation bin, dass mich alles die ganze Zeit, das, merke ich auf einmal, dass meine Beine im Oberschenkel bluten.
Oh, du hast den Wolf gelaufen.
Ja, habe ich mit dem Wolf gelaufen. Aber den schlimmsten...
Geblutet.
Ja, ich bin breitbeinig, wie ein Pinguin bin ich ins Bad gelaufen.
Ja.
Und konnte überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich mir so kalte Handtücher drum gelegt und bin dann runter irgendwann am nächsten Morgen in die Rezeption, hatte noch drei Blasen am Fuß. aber so richtig schlimme, so hinten an der Ferse.
Da wirklich komplett im Eimer.
Komplett. Ich war wirklich so, ich war so ganz kurz einfach nur diese Tante von Amazon anzurufen und sagen so, du, ich glaube, ab heute bin ich raus. Ich bleib im Hotel.
Das sind auch so die Momente, wo man so überlegt, vielleicht ist Sterben auch einfach eine Option, oder?
weißt du, was man dann denkt? Das ist wirklich gerade so armselig, ja, dass du mit 34 wegen ein bisschen geriebener Haut an deinem Körper schon dem Ende nahe bist, gefühlt. Ja. Und jetzt nach unten watschelst, wirklich wie der König der Löwen. Nee, der watschelt nicht. König der Metapher eher auch. Ja. Und dann nach unten läufst und dann habe ich mir Babypuder gekauft.
Ja.
Und habe mir die Beine gebabypudert.
Ja, aber das hilft. Ich habe
das hilft wirklich.
Ich habe dein Babypuder gesehen und dachte, ich weiß, was er hat. Und dann habe ich die Story laut gemacht, dann habe ich gehört, was du erzählt hast. Hast du ja auf Instagram erzählt. Und das sind so diese, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das haben das nur ein bisschen dickere Leute. Ich glaube, das haben auch dünne Leute.
Super. Ich habe ganz viele Leute geschrieben, die auch definitiv nicht dick sind. Auch schmale Frauen haben gesagt, dass sie das halt haben, dem Moment, wo sie halt irgendwie die ganze Zeit rumlaufen.
Also ich sag dir mal was, was da hilft. Ich bin ja oft auf der Arbeit auch am Schwitzen und so. Und einmal hat mir jemand erzählt, das habe ich dann auch ausprobiert, das funktioniert wirklich. Man kann, wenn man kein Babypuder hat, auch einfach Mondamin-Speisestärke nehmen. Ja,
das geht. Hast du mir mal erzählt.
Und das ist zwar eine furchtbare Sauerei, aber es funktioniert. Also ich habe das auch regelmäßig. Hatte ich auch erst wieder vor kurzem. Und es ist so, es ist so scheiße. Und wenn man dann noch rumlaufen muss und dann darf man sich das nicht anmerken lassen oder so. Weil das ist ja auch was, also ist ja auch nichts zum Angeben, das ist ja auch nicht cool. Weil du bist ja bestimmt nicht zu deiner Bekleidung hingegangen, hast gesagt, I walked a wolf in my legs.
Nee, habe ich nicht gemacht.
Das wäre, glaube ich, auch wahrscheinlich.
Ich war ja nur mit zwei Frauen unterwegs, also beziehungsweise irgendwann
nach zwei Tagen und
nur noch mit einer.
Achso, ja. Ich habe gerade gesagt, nur, das klingt doch nice.
Ja, super nice. Und danach dahin zu gehen und so dieses erbärmliche Bild des geschändeten jungen Mannes, der da irgendwie sich ein Wölfchen gelaufen hat. Naja, da machst du nix, ne? Sag ich mal.
Da machst du wirklich nix. Und dann, ich habe da auch schon gecremt und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was wirklich hilft. Also es ist auch einfach, ich trage ja auch keine kurzen Hosen. Du hattest ja tatsächlich eine kurze Hose sogar noch an, ne?
Ja.
Ich trage ja keine kurzen Hosen. Leider Gottes, weil mir das nicht steht. Aber was steht mir schon? Ich bin doch nicht mal. es ist nicht so einfach, Leute.
War die nicht kleiner, als du bist, mein Freund.
Sag, ihr könnt ja mal gerne, wenn ihr richtig Ahnung von Klamotten habt, das habe ich schon mal gemacht, kam nur Scheiße. Ich habe mal gesagt, wenn ihr Sachen wisst, die einem Typen passen, der 1,96 groß ist und ungefähr 118 Kilo wiegt, wenn ihr da Sachen habt, die cool an mir aussehen, dann schickt mir das gerne. Das habe ich schon mal gemacht. Da hat mir hier der Kumpel vom Tim Hilscher, der hat mir dann so Klamotten geschenkt, die gehen so bis S oder so. Hat er mir so geschickt, so einen Link, und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, Alter. Du hast auf jeden Fall mein Problem begriffen. Aber aber du hast dir, ich habe gesehen, du hast jede Menge neue bunte Klamotten gekauft.
Ey, ich habe die Farbe für mich entdeckt.
Ja.
Und finde Farbe gerade ganz gut. Ich habe mir ein extrem gutes T-Shirt gekauft. Wir haben jetzt auch so Longsleeves gemacht bei uns, und ich habe jetzt aber weiße Longsleeves genommen, und ich habe gerade, und Drop Dead hat ja diese Jurassic Park Kollektion gemacht. Und da habe ich ja eigentlich alles gekauft einmal. Die Sachen sind halt mega. Also die Sachen sind einfach nur unfassbar. Da ist
ein Pulli dabei. Ja. Nee, erzähl erst fertig, sorry. Ja.
Da ist so ein Pulli dabei. Also ich habe auch so Experimente bin ich eingegangen. So mit einem Pulli, der so, wie heißt denn das, so Dip-Dye-mäßig. Oben ist der so leicht pink und dann geht dann so ein Weiß über, dann geht dann so ein Blau über.
Ist halt mega.
Der sieht halt mega krass aus. Der steht mir sogar. Und ich habe halt nur noch schwarz, und ich bin ja die erste Hälfte des Sommers immer mit der gleichen Hose, der gleichen Jogginghose rumgelaufen, auch bei den Rocket Beans immer mit dieser Jogginghose. Von wie heißt diese hippe Firma, die alle gerade tragen, die das Spasti anhat? Estrel? Nee, Estrel ist ein Hotel.
LSC oder so.
Was?
LSC.
LSC, ja, diese Ding. Da habe ich so eine Jogginghose, die habe ich bei TK Maxx gekauft für 15 Euro mit Marek. Und die finde ich total bequem. Und die trage ich die ganze Zeit. Und hatte immer nur dieses blöde Pork-T-Shirt drauf an. Da habe ich gesagt so, ey, du kannst nicht die ganze Zeit rumlaufen wie der letzte Assi. Und habe mir jetzt halt in den letzten Wochen, glaube ich, für 1.500 Euro einfach nur Klamotten gekauft. Jetzt habe ich viele Klamotten. habe aus NTG, ich meine, das ist mir aufgefallen, hey, ich habe doch selber eine Klamottenfirma, warum nehme ich mir einfach, habe ich mir einen Riesenstapel Klamotten bei NTG geklaut, alles super.
Ja, aber Max, vielleicht kann sich dein Schrank noch erweitern durch ein weiteres Piece. Ich habe nämlich gehört, dass wenn ihr jetzt auf prosecco-laune.de geht, kurz mal Werbung hier machen, weil wir haben ja auch sehr viele Hörer. Es gibt jetzt Prosecco-Laune-Merchandise und zwar drei verschiedene Longsleeves, Max, und du kriegst natürlich auch einen.
Sind die schon online?
Ah, nee, jetzt sind die online. Ja doch, jetzt sind die online. Sind seit Donnerstag online gegangen. Gibt's zum Vorbestellen. Also ihr habt jetzt gerade die Möglichkeit auf Prosecco Laune. Geht einfach auf meinen Instagram-Account oder so und dann seht ihr da auf jeden Fall einen Link.
Menü Shop.
Ist da schon was online?
Weiß. Habt ihr Fotos mit der Oma gemacht?
Ist das schon alles online?
Ich sehe nur gerade die Bilder. Aber welchen Farben gibt's? Das sind weiß.
Genau, es gibt's in weiß und es gibt's in ich habe hier sogar einen Link, Max, direkt zum Shop. Es heißt proseccolaune.bigcartel.com. Da kann man das Ganze dann shoppen. Ich schick dir mal kurz einen Link.
Schick mal.
Hier in, und die sind wirklich nice. Also ich finde die richtig geil. Und ganz kurz, das ist auch was für ein bisschen dickere Leute, kann ich gleich mal. Also ich habe zum Beispiel, ich muss bei NTG nehme ich jetzt 3XL so und da kannst du halt XXL nehmen. Also wenn ihr seid ja alles NTG-Käufer, ihr könnt glaube ich hier eine Nummer kleiner nehmen. Ihr müsst und schickt bitte nichts zurückschicken. Lieber zwei Größen kaufen, beides behalten, das eine dem Bruder schenken oder so, keine Ahnung.
Will die halt alle, ne?
Die sind schon geil, ne?
Sind alles Longsleeves.
Ja, Longsleeves.
Will ich alle haben, finde ich.
Alter, ich schwitze so heftig, Mann. Was ist denn los? Sorry. Ja, ich habe hier ein Papier, das klebt an meinem Arm, Alter, weil ich schwitze wie ein Schwein. Das ist doch alles scheiße. Ich gehe gleich noch essen mit meiner Oma. Oh.
Cool.
Ja. Ja, die sind echt schön. 35 Euro eins. Wie findest du vom Preis? Finde ich gut.
Für den Preis finde ich völlig okay. Ich habe letztens noch nämlich rumdiskutiert, für was man Longsleeves verkauft. Und ich bin nämlich der Auffassung, dass man locker 35 für nehmen kann. Und die Jungs von NTG meinten so, ja, nee, 30. Und ich war so, nee, wir machen 35, Digga. So. Also die haben lange Ärmel. Ja. Das war ein Pulli.
Nee, aber wir bezahlen auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen zu viel für die Dinger.
Ja.
Ja, wir bezahlen, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber
sehr ist, schön.
Ja, ich finde es auch schön. Ja, haben die schön gemacht, die Boys. Und ich habe auch einen schon zu Hause, trage schon das Ding. Komm so mit damit in die, komm so zu meiner Freundin rein. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ich sehe einfach scheiße aus. Ich guck so meine Freundin an, ich sag so, guck mal, ich habe das neue Ding an von Prosecco Laune. Sie sagt so, cool. Und dann sag ich so, sehe ich darin scheiße aus? Und dann guckt sie mich so an, sagt so zwei Sekunden nichts und sagt so, nö. Und dann sag ich so, sehe ich darin cool aus? Und dann sagt sie so, naja, cool. Ja, das war's. Naja. Naja, cool.
So. Ja, cool.
Ja. Hey, du, Chris, wäre cool, wenn, kannst du vielleicht einfach mich sowas nicht mehr fragen. Dankeschön, tschüss. Und zündet sich so selbst an. Naja,
Ich hab mir angefangen, mit Marek immer viele Komplimente zu machen, weil wir haben keine Freundin. Und ich manchmal schreibe ich dem Marek einfach was Nettes. Und der Marek schreibt mir dann auch was Nettes zurück. Und das hilft tatsächlich. Das ist der Freund, das ist der Mädchenersatz, sind Marek und ich für uns gegenseitig.
Aber ich krieg doch keine Komplimente, Alter. Für was soll ich denn Komplimente bekommen?
Ja, du hast wenigstens, also ein Kompliment ist ja schon mal, dass du eine Freundin hast.
Ja, das ist ein Kompliment. Ich finde, ein Kompliment ist, dass sie ab und zu mit mir schläft.
Zum Beispiel sowas. Das ist ein schönes Kompliment. Das ist
eine nette Geste, finde ich auch.
Eine nette Geste.
Ja, finde ich auch ganz gut. Ja, du hast schon recht. Aber das sollte man sowieso viel öfter machen. Max, du hast total viele Komplimente bekommen, weil du so abgenommen hast, ne? Aber ich habe dir auch geschrieben, habe ich gesagt, wiegst du nur noch ein einziges Kilo? Und Leute haben auch geschrieben, dass du sehr abgenommen hast. Ich freue mich schon auf das, wenn ich den Real Life sehe. Weil wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, Alter, ne?
Ich halte das alles für ein Gerücht. Vor allem, ich war in Amerika. Aber ich habe in Amerika eine große Sünde begangen. Mhm. Ich habe sehr wenig Fastfood gegessen. Ich habe wirklich fast nichts Schlechtes gegessen. Das Schlechteste, was ich gegessen habe, war zweimal dieses Frühstück.
Oh, das war so geil. Das
war diese Pizza. Mh. Alter, diese Pizza, also allein für diese Pizza musst du deine Flugangst überwinden. Die Pizza beim Basic, das war das Krasseste, was ich in meinem Leben gegessen habe. Das war Borgo, aber mal 10. Und was? Borgo ist schon krass.
Borgo Antico ist übrigens hier so ein in Aschaffenburg unser Lieblingsitaliener, einer unserer Lieblingsitaliener. Ja, ey, Alter, wirklich.
Das ist unser Lieblingsitaliener, wir gehen halt nie hin.
Ja, genau, ja, das stimmt. Ich würde aber mal meine Fluggang zu überwinden, ganz ehrlich. Also ich will es machen, aber es muss ein richtiger Buddy-Trip sein, dachte ich mir schon. Vielleicht ja, nach dem nächsten Stadttheater in Aschaffenburg, nach dem nächsten
Ja, da sind wir dann eh richtig reich im Februar.
Genau, da sind wir immer so reich danach. dass die Rechnung ging ja dieses Jahr schon so gut auf. Ja, ja.
Die Rechnung geht, die geht nächstes Jahr wieder so gut auf, weil sie auf uns gehört haben, was die Preise der Karten angeht. Ja. Haben wir da eigentlich schon mal drüber geredet? Nee, die haben wir noch nicht. Können wir jetzt eigentlich kurz machen?
Ja, können wir gerne machen.
Stadttheater, Leute.
Ja. Also vielleicht einmal ganz kurz. Die Preise sind ja sehr, sehr fair. Sag ich nenne es mal fair. Und also die sind eigentlich schon zu, also für uns, den Künstler gegenüber eigentlich unfair, weil die Kosten, also bezahlt halt für die äußeren Plätze bezahlt sich ja so 12 Euro, und man muss wirklich sagen, dass deswegen haben wir letztes Jahr auch so viel darauf gepocht, dass die Leute Merchandise kaufen sollen, was ja auch so mega gut funktioniert hat, weil das halt einfach sonst echt fast ein drauf, also es kann ganz schnell ein Drauflegeschäft werden, sagen wir es mal so. Man, jeder kriegt schon so ein bisschen was, aber für den Zeitaufwand, den man da reinsteckt, ist es lächerlich. Also es macht überhaupt also keine Relation zur Zeit, die man da reinsteckt, muss man ganz ehrlich sagen. Da kann man leichter Geld verdienen, zum Beispiel an der Tankstelle einfach zweimal die Woche. Aber ich glaube, dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wir würden die Preise auf jeden Fall anheben im Folgejahr. Und das müssen wir alles noch klären und so. Und dann wurde ein Termin geklärt. Das ist jetzt, glaube ich, der 8.2., ne, Max?
Ja.
Der 8.2. wurde ein Termin geklärt und das war alles so geklärt. Und ja, wir brauchen noch Fotos und so, bla, bla, bla. Ja, alles cool, machen wir so. Und dann dachte ich, kommt jetzt bald mal irgendwann das Gespräch, wo wir so über so den Preis reden oder so für die Tickets und wo man sowas noch angleichen kann. Und dann kriegen wir eine Mail. Also, das können wir jetzt sagen, oder?
Ja, ja.
Dann sagen wir das jetzt offiziell, weil das ist auch fair, sonst nur für alle, sonst ist es, also es wird sonst unfair. Wir sagen euch jetzt einfach genau, wie es gelaufen ist. Ich mache jetzt mal Real Talk. Dann kriegen wir eine Mail von einem Hörer und der sagt, sag mal, warum sind eigentlich die Karten schon online für das Stadttheater-Event nächstes Jahr? Und ich schreibe, oder wir schreiben uns so irgendwie oder connecten uns, waren so beide so, das glauben wir jetzt nicht. Weil von deiner Seite aus in genau dieser Woche so viel dummer Scheiß passiert ist, so Orga-Fehler, wo man sich so dachte, Alter, das glaube ich nicht, dass ihr das jetzt gerade gemacht habt. Und genauso war es halt auch. So, das Problem ist allerdings bei dem Stadttheater-Event im Januar, im Februar nächsten Jahres. Wir haben es diesmal im Februar gelegt, weil viele immer gesagt haben, ey, Januar ist ein bisschen schwierig. Haben es auf den Februar gelegt, auf den Freitag. Und jetzt haben wir gesehen, da sind aber schon 70 Karten verkauft. Jetzt konnten wir ja auch nicht mehr zurückziehen und sagen, okay, wir nehmen das Ding wieder offline, weil sonst fühlen sich die Leute ja völlig verarscht. Und jetzt wussten wir nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil das Ganze drumherum noch gar nicht fertig organisiert ist. Also letztes Jahr hatten wir das ja im Kutter gemacht, so, dann noch das im Casino-Kino, das kleine Event. Jetzt sind wir an einem blöden Punkt, weil die Karten fürs Stadttheater, die sind jetzt online. Ihr könnt die gerne kaufen. Kauft die bitte, also keine Frage. Also
ich gucke gerade auf den Plan.
Ja.
Und das ist halt einfach schon halb leer gekauft, ne?
Oh, scheiße, ey. Das ist echt, das ist aber wieder so. Ey Leute, ich sag euch, wie es ist, mit den Leuten klarzukommen, die das organisieren da beim Stadttheater, ist nicht ganz so einfach. Das sind sehr nette Menschen. Aber, Entschuldigung, aber so orgamäßig ist es so ein bisschen egal alles. Naja, auf jeden Fall, die Karten sind online. Das Drumherum muss noch organisiert werden. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir irgendwas Cooles uns überlegen. Wir haben schon ein paar coole Sachen überlegt, so. Wir sind da gerade am Machen und am Tun, dass da irgendwas noch Cooles bei rumkommt. Der Donnerstag davor, glaube ich, das ist unrealistisch, das machen wir nicht, weil ihr wollt donnerstags alle noch arbeiten und keine Ahnung was. Also Freitagabend ist das Event und dann machen wir wahrscheinlich am Samstag noch eine Anschlussveranstaltung, wo ihr sagen könnt, hey, wir verbringen auch noch den Samstag in Aschaffenburg. Das lohnt sich für uns und wir überlegen uns noch irgendwas Cooles, was ihr samstags da machen könnt. Ihr müsst ja jetzt noch keine Hotels buchen und so ein Scheiß. Das ist jetzt auch nicht viel günstiger, als wenn es dann in einem Monat oder in zwei bucht, wenn wir das fertig organisiert haben. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Die Karten sind online. Ihr könnt sie gerne kaufen. Es wäre schön und wir freuen uns auf euch. Und
gibt's bei Eventim.
Gibt's bei Eventim. Und es heißt übrigens auch im dritten Jahr nicht Late Night Show, sondern Late Nicht Show, was auch damit was zu tun hat.
Dass also das da einfach einer seine Autokorrektur nicht im Griff.
Da ist einfach einem alles egal. Wir wissen nicht, wir kennen das schwarze Schaf nicht, aber es war so, ja, wir müssen die Preise anpassen und es muss mal anders heißen. Und wahrscheinlich ist auch noch der Flyer vom ersten Jahr hinten drauf gedruckt als Fanticket, falls es das geht. Also es ist wurscht. Gut, Plakate machen wir eh nicht mehr, das hat sich nicht gelohnt, weil die Karten ja meistens schneller weg sind, als man Plakat designt. Wir werden uns was Cooles überlegen für den Samstag. Ich glaube wieder, dass es ein richtig geiles Event war. Ich muss wirklich sagen, dass es in diesem Jahr, es war vielleicht das schönste Wochenende oder so, was ich vielleicht seit, also ich war so emotional, war das wirklich überwältigend so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine, jeder, der da war, weiß, wie geil es war. Ich wir gucken mal, wie viel Werbung wir dafür noch machen müssen. Wir hoffen, dass ihr die Karten jetzt einfach kauft. Und zwar die für 12 fucking Euro zum Teil. Weil wir es mal wieder nicht geschissen bekommen haben. Zu sagen, okay, lass uns doch einen Euro mehr nehmen. Naja, dann können wir.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, geschissen bekommen haben wir das schon. Wir haben schon relativ schnell eine Ansage gemacht. Und ich war auf dieser Ansage, letztes Jahr waren wir beide hinter dieser Ansage schon hinterher. Ja, das stimmt. Aber es ist halt scheißegal, wenn du Ansagen machst und jemand ist so, ja, ich hab das gehört, aber umsetzen werde ich's nicht. Tschüss. Aber das ist halt, okay, dann halt nicht.
Ja,
auch noch Karten gibt's für die Rockstar-Tour.
Alter, aber nicht mehr viele auch, ne?
Das ist krass. Also ich habe ja heute die Vorverkaufszahlen gesehen. Hab ich dir die geschickt?
Ja, hast mir geschickt.
Krass, ne?
Hab mich richtig gefreut. Hab ich mich wirklich gefreut.
Jetzt schon mehr Karten als auf der Puppertour am Ende. Und da waren es aber 5 Städte mehr.
Krass, ja.
Das muss man sich mal reinziehen. Da war ja teilweise, manche Städten waren ja so, zum Beispiel Weinheim waren, glaube ich, 20 Tickets damals. Und jetzt sind ja alle Städte schon über 100. Also jeder Gig ist ja jetzt schon so besser als das damals. Da jetzt könnte doch, man wahrscheinlich sogar ein Dings spielen. Wie hieß das damals? Limburg? Nee. Hier beim Riders Café?
Nee, da spielen wir nicht in Lübeck.
Lübeck.
Das machen wir mal nett.
Doch, da buche ich mal uns für die Autokino-Tour hin. Oder für eine große Christanu-Solo-Show zusammen mit Nico kannst du mal mit einem 30-minütigen Sinti vielleicht ein Beat auf die Bühne kommen. Da freuen sich die Leute richtig doll. Da haben die richtig Bock.
Ja, das war echt, das sind wirklich ein paar Erlebnisse, die ich gerne aus meinem Hirn löschen möchte. Ich hab, ist totaler Wahnsinn, dass das schon wieder mit diesem Stadttheater so Tohuwabohu, und wir waren uns auch so uneinig, weil der Max und ich dann immer so, ja, müssen wir jetzt eigentlich ankündigen, ist ja sonst unfair, aber gleichzeitig war so, ja, wir müssen erstmal alles drumherum organisieren, damit wir dann wieder so...
Ich fand's auch geil, ich habe so eine Sprachnotiz aufgenommen, da ich nur gebrüllt habe, auf die keiner geantwortet hat. Ich war so sauer an dem Tag, weil ich das nicht glauben konnte. Ich konnte das, in der Woche ist ja so viel schief gelaufen und ich konnte das nicht glauben, wie unfähig manche Leute sind. Es tut mir leid, aber das fand ich einfach scheiße.
Ja, aber jetzt gehen wir am besten, aber was ich krass finde ist, wie haben die Leute das denn rausgefunden? Geht ihr jeden Tag auf Event im Alter und checkt, ob es die Karten online gibt?
Ja, wenn einer da... Es muss ja nur einer dort bei Eventim eine Karte gekauft haben und kriegt dann die Information, dass es für ein neues Event Karten gibt. Und dann kriegt er eine E-Mail. Fertig. So, das ist die ganze Kunst. Krass. Nehme ich an. Ja, wenn nicht, haben wir auch einfach kranke Leute, aber.
Aber was ist denn eigentlich mit dem Ramsey Bolton-Song? Wann machen wir den fertig? Ey, wir müssen den machen, ne?
Ja, wir müssen den machen. Ja, ich hab ja gesagt, wer war dieser Typ, der den Beat gebaut hat?
Ich hab den Namen auch schon wieder vergessen.
Ich habe ja heute auch meinen Ramsey Bolton Pulli bekommen.
Meld dich bitte noch mal bei uns. Wir haben den noch ein bisschen weitergeschrieben, den Song, in der Gruppe. Und wir wollen den machen. Das wird ein großartiger Song. Wenn da draußen noch jemand ist, der ein geiles Video drehen kann, für umsonst nach Aschaffenburg fährt. Nein, nicht für umsonst. Wir bezahlen euch das Ticket nach Aschaffenburg. Du kommst nach Aschaffenburg, drehst mit uns ein richtig fettes Video. Vielleicht hat noch jemand eine Pferdekutsche. Leute, jetzt müssen wir mal alle zusammenhalten. Das muss aber an einem Nachmittag passiert sein, weil ich habe sehr viel um die Ohren gerade. Ich bin kurz davor, in zwei neue Jobs zu gehen tatsächlich. Ich habe viel um die Ohren. Der Max, du machst eigentlich gerade auch gar nichts, oder? Bei dir ist nichts los.
Ich hänge ein bisschen geil ab.
Du hängst ein bisschen geil ab den ganzen Tag. Und ab und zu läufst du dir mal einen Wolf. Und ich ganz ehrlich, wenn da jemand draußen ist, der wirklich Videoskills hat, hier, was ist mit dem Kollegen, der hier für den wir auf dem Kosmonauten kennengelernt haben? Der ist doch ein krasser Videomann. Wenn du das hörst, dann komm doch bitte vorbei. Wir brauchen geile Leute. Irgendjemanden, der es drauf hat, der sagt, scheiß auf Geld, Alter. Wir machen jetzt einfach ein fettes Rap-Video zu Ramsey Bolton. Ich will ein geiles Trap-Musik-Video bauen, ja?
Ich höre es gerade nochmal. Von Louis Ernst hat es gemacht. Ja. Wir müssen Louis, ich schreibe jetzt Louis an.
Ja.
Und schreib ihm, Louis, wie ist die Lage? Louis,
wie ist die Lage? Liebe Grüße aus San Diego.
Liebe Grüße aus Sandy. Ich habe jetzt geschrieben, Louis, wie ist die Lage? LG aus Sandy.
Sag mal, verfolgst du eigentlich Dieter Bohlen auf Instagram?
Nee.
Immer noch nicht. Ich hab mir das angeguckt
und ich verstehe, dass du das witzig findest, aber ich kann das leider nicht witzig finden.
Hey, was, Alter? Das ist doch das Geilste. Ey, Dieter Bohlen auf Instagram, finde ich, ist der unpeinlichste ältere Herr des deutschen Showbusiness im Internet. Und was ich auch noch empfehlen kann, gerade eben gesehen, ist Will Smith auf Instagram. Auch sehr witzig, macht auch Spaß. Macht immer witzige Videos von seiner Familie, die keinen Bock darauf hat, dass er Videos macht. Das ist wirklich ziemlich gut eigentlich. Auch wenn er vielleicht Scientologe ist, aber den Typen muss man einfach lieben, ja?
Ja, alle sind ja auch gerade auf dem Prince von Bel-Air Hype, weil Prince von Bel-Air seit ein paar Wochen auf Netflix ist. Und alle Menschen schreiben irgendwie die ganze Zeit so, ey, krass, hast du schon gesehen? Ich guck gerade, also die ganzen Instagram-Mädchen sind alle gerade die ganze Zeit so Hashtag Retro und dann Prince von Bel-Air gucken. Und deswegen habe ich schon wieder überhaupt keinen Bock, nur eine Sekunde der Prince von Bel-Air zu gucken.
Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich finde, das war damals völlig geil, aber ich brauche das jetzt nicht nochmal gucken.
Ich fand das auch nie so richtig gut, nee. Aber ich bin auch, glaube ich, ich bin.
Ja, doch, obwohl der Carlton Dance und so ein Scheiß, das hat schon geile Momente gehabt, so.
Ja, komm, aber du hast keine Simpsons geguckt, Digga. Also was willst du mir erzählen?
Was? Ich habe keine Simpsons geguckt, Alter. Ich habe mindestens 7 Folgen schon geguckt und außerdem.
7 Folgen?
Ich habe neulich.
Weiß ich aber nix.
Doch, ich habe die du uns aufgetragen hast. 2. Und dann habe ich neulich im Hotelzimmer gelegen, hab 2 Folgen Simpsons geguckt.
Ja, hast dich mega, du hast die ganze Zeit eine Instagram-Story drüber gemacht, wo du gesagt hast, dass du das nicht gut findest. Du, ich beobachte dich, Christian. Im Gegensatz zu dir, gebe ich nicht nur durch. Ich höre mir den Scheiß an, den du laberst.
Nee, ich gebe auch nicht
durch. Ich mach mir ganz genau Notizen, mein Freund. Da gibt's
ganz Buch.
Gibt's ganz kleines Buch, mein Freund. Ganz kleines Buch. Das heißt, ich hab dir übrigens was so Geiles aus San Diego mitgebracht.
Alter. Ist also es was zum Essen?
Ich wollte ja eigentlich niemandem was mitbringen.
Okay, ich habe 3 Ratemöglichkeiten. Ist es was zum Essen?
Nein.
Ist es was mit Harry Potter?
Nein.
Ist es was mit Game of Thrones?
Nein.
Ist es ein Hund?
Es ist viel besser.
Was?
Es hat San Diego-Bezug, aber es ist trotzdem auch krass Chris Nanu. Und das fand ich halt so mega.
Geil. Also
du wirst auf jeden Fall, du wirst es sehen. Es ist ja was es nicht in Deutschland gibt. Du wirst es sehen und du wirst sagen, wow.
Wow. Hat es ein Ablaufdatum?
Nein.
Okay. Es hat San Diego-Bezug.
Es hat einen ganz besonderen Bezug zu dir. Es gibt eine Schnittstelle zwischen San Diego und dir, die du nicht auf dem Schirm hast. Die ich selber nicht auf dem Schirm hatte, bis ich davor stand.
Es gibt eine Schnittstelle zwischen Christian Nanu bloß.
Und zwischen einem Phantom von dir und San Diego gibt es eine große Schnittstelle.
Aber was feiere ich denn so ab? Was feiere ich denn ab? Twin Shadow?
Was? Ja, Twin Shadow. Den habe ich getroffen am Flughafen. Ein Bild mit ihm gemacht.
Eminem? Feiere ich auch extrem ab. Was?
Vor allem Eminem aus San Diego.
Da mal Urlaub gemacht. Louis C.K., John Mulaney, Bo Burnham. Bo Burnham.
Keine Ahnung, wo Bob Burner ist.
Bob Burnham. Ich weiß auch nicht, wo Bob Burner ist. Bob Burner.
Mr. Burns.
Mr. Burns. Der ist von den Simpsons. Das weiß ich, Maxi. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch rausgesucht, ihr lieben Autokino-Schluris.
Hast du gesehen, dass Sacha Baron Cohen wieder da ist?
Ja, hast du mir vorhin geschrieben. Ich habe mir leider noch nichts dazu angeguckt, weil ich nämlich Who's den ganzen America, Tag
wo nur versucht. Die ganze Zeit, ja. Also ich habe ein paar Clips geguckt. Ich muss dir von einem erzählen, der ist wirklich phänomenal. Er hat so einen Typen, das ist wieder irgend so ein, keine Ahnung, ein ganz schrecklicher, weiß nicht, was es sein soll, irgendwas auf jeden Fall, was aus der amerikanischen Sicht aus den bösen Staaten ist. Und der Typ gibt aber so Sicherheitskurse in den USA und er will halt ein Programm durchsetzen, also Sacha Baron Cohen als diese Figur, das erlaubt, Waffen an 4- bis 12-Jährige zu geben. Und dazu geht er zu so Waffenfanatikern und dreht mit denen einen Werbeclip für Kinderwaffen. Und die machen halt mit. Ey, da gibt's so einen Typen, so ein alter Typ, die haben dann immer so Kuscheltiere bei so eine Waffe. Und dann drückst du auf den Dino drauf und dann macht er, dass du extra lange schläfst. Und es ist so überasozial. Aber du musst diesen Werbeclip gucken. Das ist so witzig. Das ist wirklich, also, Sacha Baron Cohen hat ja so die letzten Jahre ein bisschen gelitten, weil hier Grimsby Brothers, mein Bruder der Spion, ich und mein Bruder der Spion, war ja nicht so mega erfolgreich und kriegt ja nicht mehr so richtig die Bookings und wurde ja für den Queen-Film abgelehnt.
Ja, das finde ich übrigens heftig. Ja.
Aber da ist er selber schuld, hat er sich ja gegen einen der Produzenten, gegen den Gitarristen von Queen hat er sich ausgesprochen. Der ist Produzent des Films. Er hat gesagt, ist ein guter Gitarrist, aber kein guter Produzent. Daraufhin hat er den Job verloren. Naja, und auf jeden Fall, jetzt macht er wieder was. Die Sendung heißt Who's America? Ein paar Sachen kann man, so ein paar Ausschnitte kann man auf YouTube gucken. Ich glaube, das hat Potenzial. Er ist halt wieder so in diesem typischen, ich gehe wieder an die Grenzen, aber geil. So lot sie richtig aus. Und da sind schon 2, 3 Sachen dabei. Da gibt er mit der gleichen Figur, hat halt drei Figuren insgesamt. aber mit einer von denen geht er halt zu so einem Typen, auch so ein Waffenfanatiker, so ein dicker Typ, mega Idiot, und sagt halt, wie er Terroristen oder beziehungsweise vor allem halt so irgendwelchen Iranern und sowas, wie er die am besten abwehrt, und sagt halt, man soll sagen, man wäre schwul, und wenn man sie berührt, dann, weil die Leute würden glauben, dann würde man schwul werden, und dann bringt er ihm so Sachen bei, und dann läuft dieser Typ, irgendwann hat er den Typen so weit, dass der bei diesem Sicherheitskurs mit runtergelassener Hose rückwärts mit seinem Arsch auf Sacha Baron Cohen zuläuft und irgendwie nur noch schreit, I am the USA, I am the USA. Ey, das ist unfassbar. Da sind so lustige Dinger dabei. Ich habe es heute Morgen um 5:30 geguckt, weil mich dank Jetlag war ich um 5 Uhr wach und habe im Bett gelegen, morgens schon laut schreiend. Bin ich auch durch Julia darauf aufmerksam geworden, weil die das irgendwie geschrieben hatte. Ich glaube, das ist gut.
Habt ihr rumgezüngelt im Hotel?
Hallo. Julia hat einen Freund. Und Julia ist leider auch die maskulinste Frau,
die kann kein Deutsch, du kannst sagen, wie es ist, Max. Du kannst einfach jetzt hier sagen, wie es ist. Hast du dir im Ohr rumgeleckt einmal?
Ich hab dir einfach mal so, manchmal hab ich mein Züngchen in ihr Ohr gesteckt. Nee, hab ich nicht.
Gut,
ich bin ja ein Schürzenjäger, aber da hatte ich tatsächlich nicht jetzt, hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Aber ich glaube, das ist auch einfach in solchen Situationen gut.
Ich sitz genau in der Sonne, Max. Ich schwöre, ich verrecke, Alter.
Ja, dass du nicht schmilzt oder einfach zischend verbrennst.
Ja. Ja, das ist manchmal gut, meinst du, wenn man ab und zu mal abgewiesen wird wieder?
Was heißt abgewiesen wird? Ich wurde ja nicht abgewiesen.
So wie ich das direkt in so ein Licht stelle. Wurde sie abgewiesen, ne?
Ja, Max, hast ja einen Korb bekommen, ne? Nee, die hat einen Boyfriend. Weißt du, wie alt die ist?
Soll ich schätzen?
Ja.
Ich muss nochmal auf ihr Instagram-Profil gehen. Ich kann nämlich extrem gut zwei Sachen schätzen. Das ist die Uhrzeit, das kann ich wirklich krass gut.
Wie viel Uhr ist jetzt?
Ich würde sagen 17:43 Uhr. sag mir mal kurz, wie die hieß, bitte.
Julia Hardy.
It's Julia Hardy. Okay, warte. Oh. Alter, die ist richtig trainiert.
Ja, ja. Allein das.
Ah, oh, das, da bin ich auch kein so ein Fan von, wenn jemand so richtig. Also wenn die Frau soll nicht fitter sein als ich. Das ist so ein Schwachsinn.
Ja, toll. Also das macht in der aktuellen Situation bei dir keinen Sinn, aber gut.
Boah, Alter, ich sag 38.
Das hast du doch jetzt gelesen.
Nein, ich schwöre, Max, auf unsere Freundschaft, auf meine Beziehung.
Unsere Freundschaft ist nichts wert, Chris,
darauf zu schwören. Ich schwöre auf alle unsere Patronen, ich habe es nicht gelesen.
Okay, die ist 38.
Boah, Alter, ich bin so krass. Sag mir noch einen.
Nein, das kann doch nicht sein. Ich finde nicht, dass die aussieht wie 38.
Sag mir noch einen, Alter. Ich schätze Alter. Ich bin so krass in sowas.
Wie alt bin ich?
34.
Gut, sehr gut. Du bist einfach Wahnsinn. Ich hab die gesehen. Ich hatte die auf 26 geschätzt. Ich finde nicht, dass die aussieht wie 38.
Doch, Alter, da siehst du ja schon an. Aber,
Wieso siehst du das?
Ja, ich weiß, wo man da. Es gibt so zwei, drei Stellen am Körper einer Frau, da erkennst du ganz gut, wie alt sie ist. Auch im Dunkeln kann man gut abtasten.
Ach, das ist wie bei so Bäumen, wenn man die fällt, dass man sieht, wie viele Ringe die haben.
Ja, genau. Du musst eine Frau aufschneiden. Und dann, also ich schneide eine Frau eigentlich immer erst mal eine Hälfte durch in der Mitte, damit ich sehe, wie alt sie ist. Das ist mir
voll ganz, der große Zauberer.
Ganz Alter. Wichtig, ja.
Ganz wichtig. Ja, cool.
Dankeschön, freut mich.
Bitteschön. Bist du aufgeregt wegen Wochenende?
Ja, also wir sind ja auf dem Auf-die-Ohren-Festival, das meinst du jetzt, oder was? Mhm. Ja, ich bin eher aufgeregt.
Gibt's noch Karten?
Nee, gibt's wirklich nicht mehr. Der Samstag ist ausverkauft, der Sonntag fällt jetzt weg. Und und Montags und Dienstag, da passiert noch was anderes bei mir. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich darüber reden darf, deswegen weiß man nicht. Da bin ich wirklich deswegen aufgeregt. Aber hier Wochenende, ey, weißt du, wir treten wirklich nicht so lange auf mit Prosecco Laune. Und haben wir ja festgestellt, dass 30 Minuten die optimale Zeit ist. Das kriegen wir
schon. Nächste Autokinotour
irgendwann. Ja, 30 Minuten einfach, Leute. 30 Minuten. Aber es sind noch andere Podcasts. Wir sind ja auf der kleinen Bühne für die kleinen Podcasts. Und dann gibt's noch so eine große Bühne. Dann spielen da, glaube ich, dann so hier die größeren Podcasts, die wirklich übers Ficken reden. Ich sag mal.
Seid ihr dran? Wie viel Uhr?
Boah, ich glaube abends. Wir sind Headliner auf der kleinen Bühne, was natürlich extrem gut ist, weil der Headliner auf der kleinen Bühne spielt natürlich gegen den Headliner auf der großen Bühne. Kommt immer gut. Ja, da freue ich mich schon. Da kommt bestimmt
viel zu. Es gibt so richtig, wie bei einem Festival, mehrere Bühnen.
Zwei, glaube ich. Es sind zwei Bühnen. Einen für die Kleinen.
Ich will auf jeden Fall die komplette Berichterstattung. Ich kann ja nicht mitkommen,
ja.
Aber ich will genau die schmutzigen Details wissen, damit ich es kopiere und besser machen kann.
Also ich, so Betriebsspionage.
Mach bitte Fotos so klein. Kannst du eine ganz kleine Spionagekamera mitnehmen? Ja. Mir ganz kleine Fotos schießen, die ganz klein ausgedruckt werden.
Stimmt. Könnte ich mal ganz kurz euren Bericht sehen vom Wochenende jetzt gerade, einfach mit Zahlen und allem? Könnt ihr mir da was schicken? Das wäre lieb. Aber die sind ja wirklich schon, also eins muss man denen wirklich lassen, die sind wirklich engagiert und die sind jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen schon auf diesem Festivalgelände. Das wäre mir zu viel. Und sind da am Arbeiten und am Machen und am Tun. Manche Sachen sind auch ziemlich überflüssig. Manche Sachen sind auch ein bisschen witzig, dass sie das so durchziehen. Also sie haben zum Beispiel der Eingang für die Gästeliste ist, dass die Gästeliste muss durch ein riesiges Arsch, wer auf der Gästeliste steht, muss durch ein riesengroßes Arschloch laufen. Das finde ich ganz witzig. Das bauen die jetzt gerade, dieses große Arschloch. Und dann denke ich mir so, Leute, ich glaube, ihr könntet euch auch viel Arbeit sparen, indem ihr einfach einen normalen Eingang macht. Aber so ist es halt. Und wir schlafen.
Dieses Arschloch mieten, das hätte ich ganz gern für alle Berlin-Gigs.
Ja.
So, damit ich jedes Mal, wenn dann 100 Leute auf der scheiß Gästeliste stehen in Berlin, dass man dann einfach sagen kann, du musst durchs Arschloch laufen.
Ja.
Ja, genau. Und dass, wenn man geht, bevor die Show zu Ende ist, weil das in Berlin auch oft gerne bei Gästelisten passiert, dass die Leute sagen so, ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde gesehen, ja, geht so, drüben ist noch eine andere coole Party und weiß ich nicht, DJ Cool Herc legt noch drüben im Odeon auf oder sowas. Und dass sie dann, wenn es dann, dass ein lautes Furzgeräusch kommt, wenn die durch dieses Tor laufen.
Ja.
Die ganze Halle kommt, dass sich auch alle umdrehen.
Ja, das finde ich auch gut, ja, das finde ich stark. Oh Gott, in Berlin, ey. Nee, aber hier, ich muss aber, das ist der Unterschied zwischen denen und mir, ist mir aufgefallen, weil ich bin so einer, ich sag dann, ey, weißt du, was witzig wäre, wenn man die Gästeliste durch ein riesiges Arschloch laufen lassen würde. Und die sagen, weißt du, was witzig wäre, man lässt die Gästeliste durch ein riesiges Arschloch laufen. Unterschied, die machen es wirklich. Die bauen wirklich ein riesengroßes Arschloch. Ich glaube, das ist diese Extra-Mile, die ich manchmal nicht gehe. Aber dass gut.
Dass du kein großes Arschloch baust.
Ja, dass ich kein riesengroßes Arschloch baue. Aber ich bin gespannt. Wir schlafen dann auch alle in so einem Trailer-Abteil, also irgendwie so einem Wohnwagen, sind die ganzen Artists untergebracht. In so einem also ich glaube.
Verkuppelst du den
also,
Marek an dem Abend?
Was?
Verkuppelst du? Da sind ja extrem viel von diesen Sex-Podcast-Frauen.
Ja, genau.
Verkuppel doch mal den Marek.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn an diesem Abend, wenn ich da nicht Zeuge einer Massenorgie werde, werde ich es wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben. Da sind so viele Frauen und Männer, die den ganzen Tag vom Ficken reden, davon, wie sie ihre schwitzigen Teile in andere schwitzige Teile reinpressen. Und dann denke ich mir so, ey, wenn an dem Abend nicht gefickt wird wie bei den Schweinen, raste ich aus. Also da will ich wirklich was sehen. Ich bin für euch live vor Ort natürlich mit meinem Handy, mache ein bisschen Story und guck, was passiert. Ich sag euch, ich glaube, es wird der biederste Abend überhaupt. Oder es wird wirklich eine Orgie. Also eins von beiden. Aber ich glaube, so Durchschnitt wird's nicht. Glaubst du, ich sehe den Marek dann, wie er irgendwie sowas Ordinäres macht mit einer Frau?
Oh Gott.
Oh, ich finde es immer, wenn du bei einem Mann, den du gut kennst, bei einem Freund, wenn du bei ihm merkst, oh, dieser Schalter wurde gerade umgelegt. Er ist einfach nur der nette Kerl zu, sein Schwanz redet jetzt für ihn. Er will jetzt einfach nur noch hoggeln. Dann denke ich mir, okay, jetzt wird's unangenehm. Weg. Da würde ich, glaube ich, dann auch draußen schlafen. Ich würde dem Marek dann schon den Wagen überlassen und sagen, ich schlafe einfach draußen. Im Fußraum. Ich bin vorne. Mach du dein Ding. Ja. Und dann bin ich auch bis Mittwoch in Berlin. Und dann wollten wir eigentlich Podcast aufnehmen, das können wir vielleicht mal hier sagen, mit Madness und Döll, die haben ja auch zusammen Podcast und die haben uns ganz lieb gefragt, ob wir nicht Bock hätten, und Bock hätten wir sehr, aber jetzt bin ich einmal dort in Berlin, dann sind die bei uns nicht in Aschaffenburg, aber in Darmstadt, das macht alles überhaupt keinen Sinn, schade, aber wir holen es auf jeden Fall nach, haben wir schon gesagt, ja. Gerade einfach ist gerade deine Luft entwischen. Wollen wir mal ein bisschen über das Thema reden? Ich merke, warum nicht? Max, mir ist so heiß.
Ja, lass über das Thema reden. Du musst ja irgendwann zu deiner Oma.
Genau, mir ist auch
Thema
so heiß.
Thema ist halt Biopics, Leute.
Was? Mir ist übrigens heiß. Habe ich das schon gesagt?
Oh, Christian, also wirklich.
Ey, mir rutschen die Kopfhörer vom Ohr. Es ist kein Witz.
Hast du eigentlich gesehen, dass ich mir Kopfhörer gekauft habe?
Ja, die AirPods hast du dir geholt, ne?
Ja, weil ich... Es ist kein Witz. Der einzige Grund war, ich wollte sehen, wie es funktioniert, Elektronik am Automaten zu ziehen.
Das stelle ich mir aber auch geil vor. Das ist so ein Next-Level-Shit.
Das war wirklich so, okay, ich mache das. Ich habe diesen Automaten schon mal gesehen an einem anderen Flughafen in L.A. und da gab's iPads zu kaufen und iPhones. So. Also das ist nochmal anderes Level. An dem gab's jetzt nur Powerbanks und Kopfhörer. Und ich habe mir AirPods gekauft und ich finde die AirPods ja, ich bin ja eine sehr schizophrene Meinung zu denen, weil ich die auf der einen Seite eigentlich nice finde, weil ich keinen Bock mehr auf diese Kabel habe. Und ich habe auch keinen Bock, ich finde die, die du hast, zum Beispiel schön. Oder auch diese großen von Bose, die gerade sehr viele Leute haben, die 350 Euro kosten, die finde ich gut, die gab's da auch. Aber ich habe ewig an diesem Automaten gestanden und habe gedacht, nee, ich will kleine. Aber die Gefahr, dass die halt rausfallen, ist halt auch da.
Das würde mich wahnsinnig machen.
Ich habe die aber mir heute geholt. Hab mir die dann geholt. Und also ich sag mal so, der Prozess am Automaten war, also ich hätte mir auch eine Cola ziehen können. Es wäre vielleicht $158 billiger gewesen.
So viel kosten die?
Die kosten $160, ja.
Alter.
Oder 150 oder sowas. Die waren auf jeden Fall, ich habe geguckt, die waren genauso teuer wie bei Amazon in Deutschland. Da habe ich gedacht, nee, ist scheißegal, jetzt brauchst du jetzt Kopfhörer. Ich bin ganz großer Fan, tatsächlich. Ich finde das richtig geil. Ich finde das richtig, richtig gut. Das funktioniert super. Und auch mit dem Drauftippen und sowas, ich finde das irgendwie...
Wie Drauftippen?
Du kannst ja so drauftippen und kannst über Drauftippen dann noch gewisse Sachen steuern. Zum Beispiel Siri anmachen, Songs pausieren. Und auch wenn du einen rausnimmst, pausieren automatisch die Songs und automatisch die Sounds, die du gerade hörst. Dann geht dein Handy einfach auf Pause. Finde ich mega. Das ist schon ein bisschen, das ist auch schon ein bisschen Hightech Next Level. Preis ist halt, über den Preis kann man sprechen. Das ist ein bisschen.
Und fallen die raus?
Bis jetzt ist mir einmal nur einmal, aber habe ich auch den Kopf gerade so ein bisschen geschüttelt. Da ist dann einer mal raus.
Sag mal, was war das für eine Situation?
Habe ich mich ein bisschen schnell gedreht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist einer rausgefallen. Und ja, passiert. Also ich finde es gut tatsächlich. Dann war ich heute beim Carajo und dann hat er direkt gefragt so, wow, du hast ja die AirPods. Und wie sind die so? Dann habe ich gesagt, gut.
Gut.
Gutes Gespräch. wir reden jetzt über Biopics. Reden wir auch drüber, weil ich beim Flug ganz viel Biopic-Filme geguckt habe. Und wir reden heute ein bisschen... Wir sagen es wieder vorweg, ne? Ansonsten nicht, wir das wieder Mails bekommen von, ja, war enttäuschend, dass ihr nicht da und darüber geredet habt. Das ist völlig egal alles, weil wir reden heute einfach nur über die Sachen, die wir ganz gerne mögen. Aber ihr könnt euch gerne auch noch in den Kommentaren in der Autokino-Gruppe austauschen und euch erzählen, was ihr so mögt. Haben auch schon viele getan, haben ein bisschen rumgefragt. Ich habe mir ein paar rausgesucht, Chrissy hat sich ein paar rausgesucht und darüber werden wir heute reden. Chrissy, was für Biopics magst denn du so?
Also pass auf, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Wir haben, also wie die Vorbereitung zu dieser Sendung ablief. Max ist was natürlich. Was sind
Biopics eigentlich?
Ja, was sind eigentlich Biopics? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es muss immer so den Werdegang einer bestimmten Person so ein bisschen ablichten. Ich mach jetzt den Roller runter.
Ganz ehrlich. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, es hackt, Alter. Jetzt ist auch noch die Kirche oder was bei dir?
Ja, ja.
Also wirklich unter den schlimmsten Umständen muss halt hier gepodcastet werden. Das ist ja unglaublich.
So, Biopics sind Filme oder Serien oder vielleicht sogar Dokumentationen, wo es so ein bisschen darum geht, um was es in dem Leben von Person XY ging. Also so, da wird so ein bisschen, das ist wie eine Biografie als Film, Alter. So, das habe ich mir heute kurz angelesen, dass das Biopic heißt. Ich wusste das schon, aber ich habe mich danach nicht mehr damit beschäftigt mit dem Namen. Ich rede einfach nur wirren Scheiß, weil ich wahrscheinlich einen Sonnenstich habe. Und ich sag, wie es ist. Ich wusste gar nicht, wie viele ich gesehen habe und was ich alles gesehen habe. Ich habe einfach die ersten, die mir eingefallen sind, wo ich mir dachte, ey klar, das ist doch eine geile Geschichte, die über jemanden erzählt wird oder über irgendeine Sache erzählt wird, die mega wichtig war. Was heißt wichtig? Liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich habe so zwei, drei Sachen gefunden, wo ich sage, das muss man eigentlich gesehen haben. Meiner Meinung nach. Sei es im Serienbereich, Dokumentation-Dingsi oder sei es halt im Filmbereich. Und jetzt stoße ich noch auf. Wahnsinnig unangenehm, mir beim Reden zuzuhören. Ich glaube, du hast ein bisschen eine fanciere Auswahl, weil da so ein paar Sachen dabei sind, die ich zum ersten Mal gehört habe. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, die Mainstream-Auswahl. Aber ist auch ganz gut. So können wir irgendwie so eine coole Mischung finden. Und wir haben jetzt jeder, ich glaube, so 3, 4, 5 Dinger gemacht. wo wir wahrscheinlich mal so kurz über alles reden. Ich habe jetzt auch Sachen aufgeschrieben, da kann ich euch gar nicht mehr die Geschichte nacherzählen, glaube ich. Aber da weiß ich einfach, dass mich das damals geflasht hat. Ich fände es aber super interessant, wenn ihr uns da Sachen schickt. Was ich immer geil finde, sind Biopics zum Beispiel von irgendwelchen... Alter, ich habe noch einen. Das ist zum Beispiel wieder kein Biopic. Zodiac, der Zodiac-Film, ist ja kein Biopic, ne?
Das ist naja, ist das bisschen, oder?
Ja, also wenn, dann muss ich den auch noch mit reinnehmen. Also den klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Das war halt zum Beispiel ein Wahnsinnsfilm. Also ich liebe das total, wenn da steht, nach wahren Begebenheiten, da krieg ich einen Pimmi in der Hose, der wächst aber bis zum Dachboden, weil ich das so nice finde, wenn ich weiß, das, was ich jetzt sehe, ist wirklich passiert. Außer bei Die Verlegerin ist wirklich passiert, ist aber super scheißegal gewesen. War so lame. Hate it. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den ersten Dingen, die wir hier ins Rennen werfen. Ich fange mal an, Maxi, weil ich glaube, dass du den gesehen hast und vielleicht kannst du dich noch ein bisschen besser dran erinnern. Es war meine 2006er, 2005er, nicht Emo-Zeit, aber man wollte ja überall so ein bisschen mitmischen als Jugendlicher und dann hat man sich irgendwann so The Smith angehört und natürlich auch Joy Division und hat sich das alles mal so reingefahren und auch so David Bowie-Kram und so ein bisschen so traurige Mucke, einfach mal ein bisschen traurige Musik hören, oder? Und dann bin ich irgendwann auf Joy Division gestoßen und da gab es ja diesen Film Control, wo es so ein bisschen um das Leben von Ian Curtis geht. Und den fand ich total nice, zum Beispiel. Den fand ich richtig, richtig gut. Hab ihn aber auch
nie gesehen. Warum ist die Geschichte von Ian Curtis so verfilmbar? Ich habe mich mit Joy Division nie beschäftigt. Sorry.
Ja, genau, das ist jetzt, das wollte ich sagen, hab ihn aber auch nur zweimal gesehen. Und ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich den damals nur so gefeiert habe, weil ich das damals vielleicht so ein bisschen special fand, weil ich wusste, ich bin der Erste in meinem Freundeskreis, der diesen Film sieht und wahrscheinlich auch der Einzige ist, der diese Band hört. Und dann habe ich mich da ein bisschen so dran aufgegeilt. Ich weiß nicht, ob ich es im Nachhinein wirklich so geil fand, aber ich habe den gesehen und ich glaube, er war special. Ich muss ihn mir aber nochmal anschauen. Bin ich ganz ehrlich, wollte ich aber trotzdem als Tipp mal hier reinschmeißen. Könnt ihr ja auch mal sagen, ob ihr den gemocht habt. Und ich habe auch in der Autokino-Gruppe gelesen, dass den 2-3 Leute richtig gut fanden. Also ich glaube schon, dass den einige Leute ziemlich geil fanden. Warum das so... Ich habe keine Ahnung mehr von Ian Curtis und ich weiß wirklich nur noch 2 Songs von Joy Division und sonst weiß ich nichts mehr. Ist so.
Ja, das ist doch super, das ist doch schon mal gut, dass wir über den ersten Film geredet haben. Ich habe leider nie von ihm gehört.
Ich fange mal mit dem Schiss, also mit dem, wo ich am wenigsten zu erzählen habe, an, vielleicht.
Das ja, ganz gut. Das ist aber okay. Was ist denn auf meiner Liste der, den ich am... Ich glaube, 2 Filme, die ich sehr mochte, die ich auch damals öfter gesehen habe, waren, die ich aber heute nicht mehr so gut im Kopf habe, waren Ray, also die Geschichte von Ray Charles mit Jamie Foxx in der Hauptrolle. Und Ali, die Geschichte von Muhammad Ali mit Will Smith.
Habe ich beide nicht gesehen.
Wer hat denn nochmal Ali gemacht? Das war doch ein relativ großer Regisseur. Ray war einfach nur schön erzählt. Der war so wie der klassische Musikerfilm. Mhm. Kann ich mich aber jetzt auch lange nicht, habe ich auch jetzt schon 10 Jahre nicht mehr gesehen. Aber mit den Filmen kam so ein bisschen auch diese Liebe für Biopics auf, weil ich halt einfach... weil ich das immer ganz schön finde, wenn eine Geschichte von einem Menschen so spannend genug ist, dass sie verfilmbar ist. Und die schönsten Geschichten schreibt ja immer noch das Leben, sagt man. Und natürlich ist die Geschichte von Muhammad Ali oder von Ray Charles, die halt einfach in ihrer Kategorie, ja, also da geht's ja um so viel mehr als jetzt nur um den Werdegang als Sportler oder um den Werdegang als Musiker, sondern da geht's natürlich auch noch um Krankheiten. Ray Charles ist blind, ist dann aber auch Pianist. Also Klavier, ja doch, Pianist. Und im Endeffekt ist es dann so krass, das zu sehen. Dann kommt auch das Problem mit dem Rassismus dazu. Das gleiche Problem haben wir bei Mohammed Ali.
Bei Mesut Özil.
Mesut Özil. Die Filme freue ich mich auch mal. Das Plakat sind so 2 Planeten, die auseinander sind, sehr weit im Weltall. Und das sind dann einfach so 2 Augen. Wow. Und ich habe mich ja nicht damit beschäftigt, was da gerade passiert. Ich will mich ja von all diesen schlechten Dingen auf der Welt immer fernhalten.
Ja.
Das wird mir manchmal böse ausgelegt, das verstehe ich auch, aber ich kann es nicht. Ich finde alles schon so schrecklich in meinem Leben, dass ich das nicht auch noch brauche. Und ich habe nur mitbekommen, dass das Internet gerade komplett nuts geht, was Rassismus angeht. Und dass sehr viel mal Leute, von denen man viel gehalten hat, sehr viel dumme Sachen sagen. Deswegen halte ich mich da raus, ich ertrage das alles nicht. Ja. Aber so Sachen spielen ja natürlich auch gerade bei Ali oder bei Ray rein. Und ich glaube, dass sie ihren beiden Figuren angemessen sind. Also ich glaube, dass eine Ali-Verfilmung Muhammad Ali eine angemessene Boxergeschichte ist, weil der Typ war einfach eine Legende, ist als Legende auch gestorben, hatte mit seiner Krankheit zu kämpfen.
Was hatte der für eine Krankheit?
Die gleiche wie Michael J. Fox, wie heißt er?
Parkinson. Achso,
Parkinson. Ja. Er hatte Parkinson. Also als Boxer semi-gut. Ist auch für einen Schauspieler semi-gut, für alle semi-gut. Ja. Fand ich damals, aber der hatte was Düsteres und was Dreckiges und das fand ich an dem Film eigentlich ganz geil. Geil. Ray war eher so das klassische bunte Ami-Biopic mit dem kompletten Werdegang von hier bis jetzt. Und das fand ich aber auch einfach damals sehr, sehr gut. Aber ich kann da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß aber, dass sie gut sind und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie gut gealtert sind. Aber ja, ich fange jetzt auch mal mit den in Anführung schlechtesten Erinnerungen an.
Das waren die beiden. Ich finde es immer so witzig, weil man guckt, ich bin immer so, ich gucke so einen Film dann an, denke ich mir so, ich gucke den jetzt mal, weil dann weiß ich alles über Muhammad Ali. Und ich bin aber, mittlerweile weiß ich aber, ja, aber ich habe das in 2 Monaten wieder vergessen, weil ich sehr, sehr dumm bin. Und das nervt mich so ein bisschen, weil ich mir manchmal so Sachen durchlese und mal Sachen anschaue, wo ich mir denke, das liest du jetzt mal, das bildet dich. Und dann vergesse ich das mal alles, weil ich so schnell Sachen wieder vergesse, wo ich weiß, das ist nicht wirklich wichtig für dich. Die vergesse ich immer relativ schnell. Ich weiß nicht, ob das dumm ist oder effizient, aber naja, es ist schon auch ein bisschen anstrengend. Nervt mich manchmal. Ich will nur ganz kurz was sagen, und zwar habe ich zwischendrin mal so dazwischen geschoben. Gucke ich gerade wieder 2 Sachen. Also zum einen etwas Neues, was es auf Netflix gibt, und das andere ist gibt es schon länger, das gibt es leider nur bei Sky. Das ist Silicon Valley. Das ist eine Serie, weil ich glaube, wir kommen jetzt gleich mal zu The Social Network, und die ist so ein bisschen in dem Kosmos auch spielt. Die hängen halt im Silicon Valley rum, und das sind alles Typen, die könnten auch alle einen Podcast haben. Und das ist wirklich eine dermaßen geile, geil erzählte, lustige, ja, so von so Tech Nerds, die halt irgendwo Apps entwickeln und irgendwelche Kompressionsprogramme schreiben und so weiter. Der eine hat immer nur HTML-Shirts an. Es ist extrem witzig, und ich habe das, glaube ich, schon mal empfohlen. Es ist so eine schöne, seichte Comedy, so ein bisschen Modern Family-mäßig. Kann man sich gut reinziehen, natürlich nicht auf dem Level wie Modern Family. Modern Family ist unschlagbar. Aber es macht mir sehr großen Spaß, gerade das wieder zu gucken. Wollte ich nochmal so als Empfehlung mit reinschmeißen, für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ist auf jeden Fall auch so ein bisschen nerdy und so. Macht auf jeden Fall Spaß. Und dann gucke ich gerade Dark Tourist. Das ist so der amerikanische Manuel Möglich, kann man sagen. Oder der englische Manuel Möglich. Und der fliegt dann zum Beispiel mal nach Kolumbien und guckt sich hier die Geschichte nochmal an von Pablo Escobar und diese ganze Touristik, die da um ihn rum gesponnen wurde, und wie das Geld, wie das Land jetzt versucht, oder wie da alle möglichen Leute versuchen, irgendwie so mit so Pablo Escobar-Sachen jetzt irgendwie so ein bisschen, dann noch ein bisschen Kohle rauszuschlagen. Unter anderem ist ja seine rechte Hand, ich glaube, die ist dann auch in dieser Narcos-Serie zu sehen, der Typ, der seine eigene Freundin umgebracht hat, weil Pablo es befohlen hat, der taucht da zum Beispiel auch auf und gibt so eine kleine Führung, und der macht das ganz gut, weil er zeigt so ein bisschen so, ja, eigentlich muss ich dich ja hassen, weil ich weiß, du hast jede Menge Menschen umgebracht, aber irgendwie bist du mir doch sympathisch, und dann haben die da so einen gemeinsamen Tag zusammen. Es ist sehr, sehr interessant, macht Spaß beim Gucken, ist manchmal sehr absurd, also auch gerade, wenn es da um so eine Religion geht, die irgendwie quasi die Todesgöttin anbetet und sonst irgendwas. Macht Spaß beim Gucken. Es sind coole Folgen, muss ich sagen. Ich habe jetzt 2 gesehen und die waren beide richtig gut. Ja, kann ich nur sehr empfehlen. Die eine war so ein bisschen, ging so ein bisschen ums Flüchten, wie man flüchtet, und er ist dann quasi, hat so mit so einer Gruppe von anderen Leuten, die wissen wollten, wie es ist zu flüchten, so eine Fake-Flucht dann gemacht. Quasi solche Touren kann man auch buchen, was total absurd ist, und naja, aber Dark Tourist, der geht quasi dahin Urlaub machen, oder guckt sich an, wo Leute Urlaub machen, die an den Orten Urlaub machen, wo eigentlich kein Mensch Urlaub machen will. Deswegen ist das schon ein bisschen interessant. Kann ich mal ganz kurz, wollte ich mal nebenbei empfehlen. Dann zu The Social Network. Ich glaube,
das ist so ein krasser Film.
Ja, das war für viele ein ziemlich krasser Film. Also ich fand den total heftig. Da haben sie es geschafft, dass sie genau zur richtigen Zeit einen Film über ein Phänomen gemacht haben, das noch sehr aktuell war. Also Facebook mittlerweile ist es ja nicht mehr so das große Phänomen. Facebook ist einfach für viele so die böse große Firma, die deine Daten haben will und keine Ahnung was. Und es ist auch manchmal ein bisschen gruselig. Und auch, man muss auch sagen, dass die leider die Bekannten, die man so auf Facebook um sich hat oder die einem bei Facebook schreiben, sind meistens die, mit denen man eigentlich gar nicht so viel Kontakt haben will. Man hat sich eher so auf Instagram verlagert, die gehören auch zu Facebook, aber das wirkt trotzdem nochmal alles ein bisschen anders. Und Instagram ist das neue heiße Ding. Damals war es Facebook. Facebook war viel krasser als Instagram heute. Also es war so, ja, so branchenverändernd, ne? Also es war schon extrem krass. Dieser junge Typ da, der sich dieses Ding aufgebaut hat, was am Anfang so eine komische Bewertungsseite war für Frauen, die auf seiner Uni studieren, ob sie heiß sind oder nicht. Und dann wurde daraus so ein Riesenteil. Und über wie viele Leichen er gegangen ist und wie sich sowas anfühlt, und wie sowas abläuft und wie man auch in den richtigen Momenten leider anscheinend ein sehr großes Arschloch sein will, wenn man sehr weit kommen will. Mhm. Das, finde ich, hat der Film ganz gut beschrieben. Das gibt's auch in dieser Jobs-Doku, in diesem Jobs-Film wird es auch ganz gut gezeigt. Du musst halt hier und da wirklich sagen, okay, jetzt bin ich ein Wichser, weil ich will das erreichen. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe den gesehen. Ich fand den ganz okay. Ich fand ihn leider nicht so geil, wie viele der Gruppe.
Aber Moment mal, dieser Jobs-Film, ist es der mit, na, wie heißt er denn hier?
Es gibt zwei, eine mit
Ashton Kutcher
und eine mit Michael
dann
Fassbender.
Es gibt Steve Jobs und genau, dann gibt es den mit Fassbender. Wer ist der Gute? Wahrscheinlich der mit Fassbender, oder?
Ja, genau, ja. Das ist der Bessere, auf jeden Fall. Das ist auch der ein bisschen differenzierter aufzeigt, wie das alles war. Und der mit Ashton.
Ja, den muss ich noch gucken. Ja. Den muss ich unbedingt gucken, der mit Fassbender. Social Network finde ich mit einem der besten die letzten 10 Jahre. Kam 2010 im Oktober raus. Das weiß ich noch, da war ich damals mit einer Freundin drin, kurz vorm Nerd-Revolution-Release. Und Jesse Eisenberg spielt ja Mark Zuckerberg. Und Justin Timberlake spielt Sean Parker, den Erfinder von Napster. Dann spielt ja noch Andrew Garfield mit, der spielt den besten Freund von Mark Zuckerberg als Eduardo Severin. Und der Film war so episch, weil das Krasse daran war nicht nur, der hat halt, also ich fand das so krass an dem Film, der hat eine ganz aktuelle Thematik genommen, weil 2010 war Facebook fast am Peak. So.
Ja.
Also der kam nicht irgendwie jetzt und erzählt die Geschichte von damals, so wie wir das jetzt bei The Founder oder bei iTonya oder sowas haben, oder auch selbst Disaster Artist, sind Sachen, die befassen sich mit den letzten, mit Sachen, die sind vor mindestens 10 Jahren passiert, weiter, den aus 50, 60, 100, keine Ahnung. Aber der Film war so krass am Zahn der Zeit, hat es aber geschafft, trotzdem zeitlos zu bleiben, weil David Fincher den so krass aufgezogen hat. Der war so krass in seiner Stimmung, wenn so zum Beispiel diese Partys sind und gleichzeitig wird so diese Seite aufgebaut. Also der hat auch so, ich sag mal, Sachen, die du sehr lame darstellen kannst, wie halt ein Typ beim Computer sitzt und was programmiert und eine Seite online stellt, diese Bewertungsseite, wenn die es erstmal online geht. Und gleichzeitig ist ja diese Party und er nimmt ja sozusagen Rache daran, weil er nicht an diesem ganzen coolen Level partizipiert. Und da ist so eine Spannung drin. Das ist so asozial und so krass inszeniert. Und das ist halt die Handschrift von David Fincher, die ich halt in den Momenten am meisten zu schätzen weiß. Das fand ich einfach nur krass, aha, wie düster der ist. Auch dieser ganze Soundtrack von Trent Reznor, der Typ von Nine Inch Nails, das ist ja so Synthi-Flächen drin und so ganz düstere Melodien. Und dieser Film hat so eine krasse Düsternis und kriegt auf einmal so, und da wird auch so diese seltsame, nerdige Boshaftigkeit von Mark Zuckerberg so krass unterstrichen. Auch am Anfang gibt's ja direkt so diese Szene, wenn er mit seiner Freundin im Restaurant sitzt. Das wollte ich immer eigentlich auf eine Platte einbauen, weil sie sagt ja dann irgendwie zu ihm so, du kannst dich nicht immer dahinter verstecken, das zu sagen, du bist ein Nerd, du bist einfach ein Arschloch. Mhm. Irgendwie so, das Zitat ist jetzt sehr lose, aber so in die Richtung ging's. Und auch diese Szene, wenn Justin Timberlake sagt so, wenn er so angesprochen wird auf Napster, was Napster denn bewegt hätte, und wird so ein bisschen belächelt dafür und sagt irgendjemand so, würdest du heute noch eine CD kaufen? Und der Typ guckt ihn einfach nur so mit großen Augen an, ist so, siehst du, fick dich. So, ich habe den Musikmarkt zerstört. Und der Film hat ganz krasse Momente. Ich finde, er hört ein bisschen harsch auf am Ende, weil er dann natürlich so, dann ist so diese Gerichtsverhandlung und dann wird das alles so ausgelotet. Und dann ist man ja relativ schnell im Hier und Jetzt. Aber das war schon ein Kunstwerk zu seiner Zeit, einen Film zu machen, der zeitlos funktioniert mit einem zeitnahen Thema und dann noch so stylisch und siegessicher umgesetzt wird, wie Fincher es gemacht hat. Mhm. Weil normalerweise, wenn du einen Film machst, auf ein aktuelles Geschehen ist oder was eine aktuelle Situation, das muss ja sehr schnell gehen und das geht in der Regel immer in die Hose.
Ja, ja.
Und das hat halt hier Fincher einfach auf einem ganz anderen Level geschafft. Deswegen, ich finde, Social Network ist unfassbar krass.
Ja.
Unfassbar krasser Film. Oft gesehen, liebe ich.
Stimmt, das muss man auch dazu sagen, ne? Dass es halt, einfach in so kurzer Zeit wahrscheinlich produziert werden musste, dass man, dass das wahrscheinlich ganz viele andere auf jeden Fall gegen die Wand gefahren hätten. Liebe ich auch, muss ich auch mal wieder schauen, habe ich mir gerade gedacht. Muss ich auf jeden Fall mal wieder schauen. Jesse Eisenberg ist ja, steht ja in seinem Wikipedia-Eintrag irgendwie, dass er ja so Zwangsstörungen hat und sich wohl sehr viel wohler fühlt, wenn er eine Rolle spielt. Da irgendwie so sein, da quasi vorgegeben wird, wie er zu sein hat als Mensch oder wie er zu acten hat dann einfach, was er ja im echten Leben nicht hat. Das finde ich auch irgendwie witzig, dass so eine große Persönlichkeit oder so ein großer Schauspieler so Probleme noch hat irgendwie im Real Life. Das finde ich irgendwie ganz süß. Deswegen ist er wahrscheinlich auch genau der Richtige gewesen. Zombieland 2 kommt, ne? Hast du gehört?
Ja. Ich bin mal gespannt. Zombieland 2 kommt, Zombieland 1 liebe ich ja.
Ja, ich auch. Ich bin gespannt.
Es gab dazu eine sehr schlechte Serie, die habe ich mir nie angeguckt, aber den ersten fand ich ganz, ganz toll. Jesse Eisenberg ist generell cool.
Ich liebe den auch. Auch mal ein Typ, über den man im Podcast... Nee, noch nicht.
Nee. 10 Jahre
lang. Ja. Ach ja, gut, okay. Dann schreibe ich mir das einfach so auf.
Weil wir gerade bei diesen bösen Typen waren, würde ich noch einen Film gerade einstreuen. Aha. Ganz kurz, The Founder, den ich jetzt gesehen habe. Und zwar, The Founder beschäftigt sich im Endeffekt mit der wahren Geschichte von McDonald's und den Typen Ray Kroc, der eigentlich Milchshake-Maschinen verkauft. Ich habe den jetzt gerade im Flugzeug geguckt. Unfassbar krasser Film. Fand ich sehr, 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 sehr gut. Typ, der Milchshake-Maschinen verkauft. Kein Fuß fasst, fährt durch verschiedene Läden in den USA, da gibt es in den 50ern, da gibt es noch diese komischen Dinger, so Drive-Ins, wo du hinfährst, parkst da, dann kommt eine Frau auf Rollschuhen zu deinem Auto, bedient dich, die Atmosphäre ist scheiße, weil nur knutschende Pärchen überall rumhocken und irgendwelche proletenhaften Jugendlichen, das ist super asozial, das Essen dauert zu lang, die Frauen vergessen die ganze Zeit Bestellungen, weil alles zu lang dauert und er hasst es halt und sucht halt eigentlich, ist auf der Suche nach einem besseren System, findet durch Zufall in einem kleinen Laden in, ich weiß gar nicht, wo der genau ist, San Bernardino müsste der sein. Genau, in San Bernardino findet er einen Laden von den McDonalds-Brüdern, Dick und McDonald. Mit Dick McDonald wird gespielt von Nick Offerman, den wir alle kennen aus Parks and Recreations. Geiler Typ. Mm. Und Jan Carroll Lynch, den kennt man auch aus Fargo zum Beispiel. Ich glaube, in der zweiten Staffel war der dabei. Genau, und die zwei haben ein System entwickelt, was im Endeffekt das System ist, was wir bis heute noch so kennen. So, der hat halt einfach, da steht ein Typ, der macht den Schritt, dann haben sie dieses mit den Quetschflaschen, dieses so, wie also man kennt das ja alles, McDonald's, da hängen dann diese Dinger und wenn wir nach hinten in die Küche gucken, sehen wir ungefähr so grob, wie das alles funktioniert. Im Endeffekt ist da alles schon in einer 50er-Jahre-Version so vorhanden, wie wir es dann später in groß und in weltweit kennen. Und er ist natürlich komplett hin und weg davon und will die Jungs halt im Endeffekt dazu zu animieren, zu expandieren, das größer zu machen. Sie lassen sich am Anfang auf den Deal ein, es gibt verschiedene Beträge. Aber im Endeffekt arbeitet er dann irgendwann über ihre Köpfe hinweg und macht halt auch diesen, er muss halt den Arschloch-Move machen, weil die Jungs sind halt so krass, die gehen halt krass auf ihre Werte und sagen so, ja, und wir wollen das hier so, wir machen das in Traditionen und wir wollen das nur für uns machen und wir wollen hier in San Bernardino bleiben und wir wollen nicht raus und so. Und er schafft eigentlich hinter ihren Rücken, findet Mittel und Wege, obwohl er sie mag, aber er sagt einfach so, scheiß drauf, Geschäft ist wichtiger. Ich habe keinen Bock mehr auf das alles hier, wie es läuft und irgendwie rumzustruggeln und nicht bei meiner Frau zu sein und sonst was. Und baut dann hinten dran dieses System auf, zieht unterwegs noch von einem seiner Geschäftspartner die Alde ab, verlässt seine Frau. Und du merkst, dass dieser Ray Kroc einfach über Leichen geht für das, was er da tut, um im Endeffekt dann dahin zu kommen, wo wir heute sind, nämlich McDonald's als Weltkonzern. Und der Film ist unfassbar krass, weil ich auch, also Nick Offerman spielt das so süß teilweise, weil er halt eigentlich so, in Parks and Recreations ist er, wie, ich weiß gar nicht, wie seine Figur da heißt, dieser auf jeden Fall, der auch ein Meme ist, so, den immer alle benutzen. Und es ist so, er spielt den so herzzerreißend. Und diese Brüder, dieser Mac McDonald, der da noch irgendwie so einen Herzinfarkt bekommt, und so, weil er einfach mit der Situation nicht klarkommt. Und immer wieder zusammenklappt, weil er eine Nierendysfunktion hat. Und es ist alles so, im Endeffekt gehen sie raus mit einer Abfindung von $2 Millionen.
Nein.
Oder $2.7 Millionen, weil sie sagen, wenn wir die Steuern abziehen, kriegen wir $2 Millionen. Und dann hat jeder von den beiden Jungs $1 Million. Und es ist halt einfach gemessen daran, was McDonald's ist und was McDonald's auch damals dann schon war. So als der Vertrag abgeschlossen hat, waren sie, glaube ich, schon in 12 Staaten tätig und hatten schon irgendwie über 55 Restaurants. Das ist so krass, Alter. Und am Endeffekt...
Was mit Michael Keaton?
Das ist mit Michael Keaton. Michael Keaton spielt Ray Kroc.
Ach krass, okay. Ja, das ist ja auch eine geile Besetzung, ja.
Michael Keaton spielt das mega krass. Ja. Michael Keaton hat ja auch im Englischen so eine ganz tiefe Stimme. Mhm. Als wir sind an der Leinwand vorbeigelaufen, da wurde gerade so public abends irgendwann Spider-Man Homecoming nochmal gescreent. Und dann lief auf dieser lauten Anlage gerade dieser Dialog zwischen Peter Parker und Michael Keaton im Auto, wo er sich so umdreht und ganz leise mit seiner Team, das hallte über diese Stadt hinweg so. Und ich dachte, der Typ hat eine krasse Stimme. Und dann habe ich den Film auf dem Rückflug jetzt auch fertig geguckt, weil ich auf dem Hinflug nicht ganz gucken konnte. Der ist so geil. Das ist so ein geiler Film. Ich habe die ganze Zeit auch Hunger bekommen wegen den Burgern. Auf dem Hinflug vor allem. Habe gedacht, okay, das Erste, was ich mache, ist zum McDonald's zu fahren, wenn ich gelandet bin. Habe ich nicht gemacht, zum Glück. Aber das ist ein geiler Film. Der ist ziemlich, ziemlich gut. Der ist jetzt nicht weltbewegend. Der ist jetzt, ich finde den nicht so gut wie The Social Network oder so. Aber ich finde den, finde es schön.
Gerade für McDonald's-Fans, wie wir es ja sind. Aber ich muss mir den angucken, Alter. Ich habe gerade richtig Bock bekommen, Mann. Ich gucke mir gerade schon die ganze Zeit irgendwelche Bilder an. Geil. Der
ist echt gut. Also wie gesagt, und vor allem, also das Spiel zwischen Michael Keaton, Nick Offerman und John Carroll Lynch ist mega krass. So, und es ist echt gut besetzt. Es ist einfach ein geiler Film. Es ist einfach ein geiler, guter Film. Kam 2016 raus. Oh, Mann, ey. Wir haben den sogar mal verlost.
Ach.
Aber hat keiner von uns geguckt.
Ja. Geil. Ich habe den neu schon mal irgendwo wieder gesehen, dachte mir, ja, den musst du dir mal angucken. Wo gibt's den irgendwie online irgendwo zu gucken? Bei irgendeiner
Stream? Ja, aber ich habe ihn jetzt im Flugzeug geguckt und ich habe eine Blu-ray zu Hause rumliegen. Also, ich kann dir die auch mal leihen.
Mhm. Okay. Kommen wir noch zu einem Biopic von mir. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist 8 Mile. 8 Mile, jetzt muss ich gucken, ich würde jetzt sagen, 2002 kam der raus. Sekunde. 2002 kam er raus, ja. Genau. 8 Mile, glaube ich, kennt jeder Schwanz, der so alt ist wie wir, der sich für Musik interessiert, also zumindest für Hip-Hop damals interessiert hat. Eminem war damals aber auch größer als Hip-Hop. Is bigger than! Denn er war einfach ein Phänomen so. Der war das absolute MTV-Phänomen der damaligen Zeit so. Der hat total angeeckt, hat sich mit jedem angelegt so, war irgendwie witzig, war frech, war aber gleichzeitig auch immer ein Typ, wo man das Gefühl hatte, ja, aber trotzdem so richtig verarschen sollte man den nicht, weil der kommt schon auch aus der Scheiße. Und er hat immer diese wahnsinnig spannende Geschichte gesponnen um seinen Personal Life. So, das hat er so, glaube ich, finde ich, als erster Rapper so richtig verstanden. Der hat Namen eingesetzt seiner Ex-Freundin, Namen eingesetzt seiner Mutter und seine Tochter in seine Songs. Und dadurch hast du irgendwie immer mal wieder auch so diesen den Typen hinter Eminem, Marshall Mathers, kennengelernt. So, und hast dir gedacht, okay, was er wohl für ein Typ ist. Dazu kommt, dass er sich immer so abgeschottet hat ganz lange. Dann war er auf einmal wahnsinnig. Da gab es immer so Bilder, wo man nicht wusste, ob die geshoppt sind oder nicht, wo er auf einmal wahnsinnig fett drauf aussah. Dann kam er wieder zurück mit einem neuen Album und war wieder perfekt durchtrainiert. Also Eminem ist auf jeden Fall auch ein, der hatte schon so eine Michael Jackson esken Züge, so muss ich sagen. So. Also da ganz lange dachte ich, der könnte so vom Verfall her der neue Michael Jackson werden. Ist er nicht geworden, ist jetzt irgendwie weg gewesen. Dann hat er mal wieder vor kurzem so einen komischen Freestyle hochgeladen, wo er Donald Trump rappt oder so. Ich weiß nicht, ob er jetzt mal wieder ein Album gemacht hat. Das interessiert auch niemanden mehr so richtig. Wenn er nach Deutschland kommt, ist es natürlich immer noch ein Riesenthema. Der hat jetzt hier vor kurzem, ist er in Deutschland wieder aufgetreten. In
Hannover ist er aufgetreten.
Genau.
Das war richtig krass.
Die Leute sind ausgerastet. Eminem immer noch ein riesen Ding. Wurden auch immer so Geschichten erzählt. Ja, der fährt mit so einem Caddy-Auto und dann steigt er aus und dann muss so ein Teppich verlegt werden auf der Festivalwiese, weil er mit seinen weißen Sneakern nicht in Matsch treten will. So Geschichten hat man dann immer gehört über den so Sagen.
Stimmt, ja, die kenne ich auch, ja, diese Sagen.
Ist ein wahnsinnig krasser Typ, sehr, sehr großer, hat einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt auf die Rap-Welt, ich würde sagen, ein ganzes Jahrzehnt lang. Und hat viele geprägt, so einfach, und ist, glaube ich, ganz lange so der King of Rap von der USA gewesen, würde ich behaupten. Und war halt auch am Anfang einer dieser Jungs, die von Dr. Dre so unter die Fittiche genommen wurden. Danach kam 50 Cent, dann kam irgendwann The Game, glaube ich, ganz kurz, und dann war es halt Kendrick. Also das waren alles keine unbedeutenden Leute. Ich habe übrigens nochmal die The Game-Mucke gehört neulich und die alte 50 Cent-Mucke. Das ist schon alles richtig gut. Und Eminem, also diese ganzen ersten Eminem-Alben, die sind auch alle einfach krass. So, da kannst du überhaupt nichts zu sagen, so. Einfach immer noch richtig Shady, fett.
Sim Shady LP, Marshall Mathers LP
und Eminem Show
waren schon richtig derbe.
Aber generell.
Das ist leider alles belanglos.
Das, man muss auch ehrlich sagen, das, so ist es bei 50 Cent auch. Das von Dr. Dre produziert, Get Rich oder Tryin' ist unfassbar. Bei Kendrick, Good Kid, Mad City ist unfassbar. Es ist, ich weiß gar nicht mehr, wie das Album von The Game saß, wo er auf diesen Reifen hockte. Aber es ist ja auch egal. Es waren auf jeden Fall.
Documentary.
Ja, genau. Das waren alles krasse Alben. Also, das waren wirklich Meilensteine.
Krass, was der Dre damals alles rausgekloppt hat, ey. Was
nur sein eigenes, Album hat er nicht geschissen bekommen.
Das ist so krass. Das ist so ein Unfug.
Aber gut, ich meine, der muss sich finanziell sowieso keine Gedanken mehr machen. Da würde ich auch nicht mehr rappen, bin ich ganz ehrlich.
Nee, von dem kann man auch Kopfhörer am Automaten ziehen.
Ich stelle mich doch nicht auf die Bühne, Kollege. Nee. Nee, ich glaube wirklich, ich glaube, da lacht er drüber. Wenn jemand zum sagt, willst du nicht nochmal rappen? sagt er einfach nur, was? Gut, dann kam irgendwann dieser Film raus und der war natürlich heiß erwartet, weil so ein Biopic über einen Rapper, das gab's ganz selten. Ich muss mal überlegen, ich glaube auch so diese ganzen Tupac-Filme und so, das kam alles erst danach raus. Get Rich or Die Tryin' war dann der Film über 50 Cent, der kam auch danach raus. Zeiten ändern dich, kam auch danach raus. Blutbrüders auch. Der kam raus und ich hab ich bin ausgerastet, Alter. Da gibt's diese Szene, wie er im Bus sitzt mit so einem alten Pergament, das sah aus, als hätte es irgendwie von den Römern vererbt bekommen, wo er so kreuz und quer irgendwelche Reime oder Lyrics draufgeschrieben hat, wo ich mir dachte, was ist das für ein System? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit seinem grauen Kapuzenpullover, dem weißen Shirt runter, der Cap, diese Mütze, die er aufhat, und dann hat er da irgendwas im Bus gekritzelt und ich schwöre dir, Max, wie der letzte peinliche Depp, saß ich dann auch im Bus, Alter, mit einem grauen Kapuzenpullover, drunter einem weißen Shirt und der komischen Mütze, die mir null stand mit meinem Riesenschädel, und hab kreuz und quer irgendwelche Lyrics auf dem Blatt geschrieben, einfach nur, weil ich mir dachte, ich will jetzt einfach so sein wie der, ich kann's nicht, aber ich will einfach so tun, als ob.
Ich find's einfach nur süß.
Ja, und ich fand das einfach krass, und dann habe ich Lose Yourself zum ersten Mal gehört, so, und war so, oh mein Gott. Fick mein Leben, der Song ist unfassbar. Und ich glaube, ich habe 12 Wochen lang nur Lose Yourself gehört. Also ganz ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe 12 Wochen lang, ohne ein Wort Englisch zu verstehen, diesen einen Scheiß-Song gehört. Dann gab es immer in der Bravo diese Textübersetzungen. Da gab es dann Lose Yourself und es gab aber auch hier Cleaning Out My Closet, wo er halt auch irgendwie diesen, das finde ich ja immer noch eins der witzigsten Memes, wo er so drauf schreibt, Dad's Ravioli? Mom's Spaghetti? Yes! so irgendwie, wie er die Lyrics so schreibt. Und dann habe ich das, ich habe das so aufgesogen alles. Und dieser ganze Film und diese Detroit-Atmosphäre, dann dieses Freestyle-Ding, also dieses Battle da, dieses Everybody in the 313, was da mit mir passiert ist, so. Also wirklich, das hat wirklich, das hat wirklich in mir was verändert, so. Ich habe das dann zum Anlass genommen und habe dann halt selbst gefreestylt, so. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten wir uns nicht kennengelernt, so. Also das kann man mal ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht 8 Mile geschaut hätte, hätten wir uns nicht kennengelernt, so. Also das ist jetzt mal ein bisschen pathetisch gesprochen, so, aber das sind so Kleinigkeiten, was sowas manchmal, dieser Butterfly-Effekt, was der manchmal im Leben so auslöst, wo ich mir denke, ja klar, das war der Ursprung von allem, so, dass ich mir irgendwann zu Hause gedacht habe, ey, ich will jetzt so einen scheiß Player, dass ich Mucke hören kann, so, und dann habe ich mir irgendwann diese scheiß Bravo-Hits geholt, dann habe ich irgendwann Robert getroffen in der Schule, der und ich haben uns geprügelt, wurden dann beste Freunde, und dann hat er mir Linkin Park gezeigt, danke dafür, Robert, und eben Eminem, und Robert kam ja aus den USA so und hat es komplett gefeiert und ich bin dann auch drauf hängen geblieben und dann haben wir die Sekte gehört und wurden komische Menschen, aber bis zu diesem Punkt war es echt richtig krass und 8 Mile, boah, habe ich den oft gesehen, Alter, ich habe den so scheiße oft gesehen, diese ganze Stimmung da drin und immer wenn der im Fernsehen lief, habe ich mir immer gedacht, ach, den guckst du jetzt mal kurz an, ja, ich weiß.
Den seit dem Kino nicht mehr geguckt, ne?
Ja, doch, ich schon, ich fand das einfach alles unfassbar, da gibt's so geile Szenen drin, es gibt so viele coole Cameos es ist ja nicht so richtig seine Geschichte, aber es ist schon die Geschichte, glaube ich, die er nach außen vermitteln wollte von sich und die war
Naja, sie ist ja, also es ist seine Geschichte halt ein bisschen abgewandelt, ja. So, aber also sie ist schon fiktiv, es geht halt nicht um Eminem, sondern um B-Rabbit.
Genau.
Aber man kann sie schon hier mit reinpicken, weil sie halt einfach, weil Eminem sich selber spielt. Auch wenn er sich nicht selber spielt. Aber es ist halt jedem klar, dass es ungefähr sein Werdegang ist. Was 8 Mile ist eine Sache gelungen. die ich total krass fand. Denn 8 Mile hatte ein wahnsinnig reales Feeling. Also der war überhaupt nicht so, dass du sagst, ja, da haben so ein paar Leute versucht, einen Hip-Hop-Film zu machen, sondern das war ein Hip-Hop-Film.
Ja, stimmt.
Der war absolut on point mit seiner Message, mit seinen Feelings, mit dem Charakteren. Diese Cypher am Ende war so real umgesetzt. Also die hat einfach diesen ganzen, hat einfach alles gepasst in der Atmosphäre. Aber der Film hat eine wahnsinnig, und genau deswegen hat er so eine wahnsinnig krasse Schnittstelle gebildet zwischen Leuten, die diese Kultur so krass abfeiern, und Leuten, die keinen Bezug dazu haben. Der größte 8 Mile Fan, den ich kenne, ist nämlich meine Mutter, weil die hat sich damals die DVD gekauft und nicht ich. Ich wollte mir die DVD kaufen, hat sie gesagt so, nein, das mach ich. Weil sie den so krass fand im Kino und die hat den noch mehrmals, die hat den öfter gesehen als ich, auf jeden Fall. Ich habe ihn halt einmal nur gesehen.
Aber ich dachte, du, Alter, du sahst doch auch aus wie Fat Shady, Alter. Du, also bei dir dachte ich...
Ich war mega der Eminem-Fan, aber ich hab das damals, wann kam der raus? 2002. Ich hab den damals nicht... Ich hab das nicht so gedickt. Ich war da drin, ich fand den cool und dann bin ich raus und hab dann den nächsten Film geguckt. Mhm. Damals war ich auch irgendwie gefühlt jede Woche. Ich habe letztens eine Liste gefunden. Die muss ich mal wieder irgendwann besprechen wir die mal. Da habe ich 2002 und 3 alle Filme aufgeschrieben, die ich im Kino gesehen habe. Das sind über 120 Filme. Weiß nicht, was damals los war. Ich habe Abitur gemacht, da war nicht so viel los. Auf jeden Fall, dieser Film war so, er war eine gute Schnittstelle zwischen Leuten, die nichts mit dieser Kultur zu tun haben und halt uns, die in dieser Kultur damals nicht partizipiert haben. Wir waren aber Fans und Hörer. Und das fand ich halt so krass. So. Und deswegen, der war gut gemacht, der war gut besetzt auch. Brittany Murphy als Alex, die dann im Endeffekt seine Filme, halt die Kim war, ist ja auch gestorben, rest in peace. Kim Basinger, die seine Mutter gespielt hat. Und ich meine, dann hat man halt auch ein Bild bekommen, man hat jahrelang halt diese Stories gehört von ihm und Kim und diesen Problematiken, dass die zwei sich immer nur geprügelt haben und was da für ein Stress war, auch wegen, wie hieß die Tochter nochmal? Wie heißt die Tochter von Eminem nochmal?
Haley? Nee.
Haley,
oder? Doch, ich glaube schon, ja.
Haley. Ja, Haley, hundertprozentig Haley. Und das hat man, dann hat man das, und die Geschichte mit seiner Mutter, dass er seine Mutter so sehr hasst und sowas, und auf einmal hat man halt auch irgendwie Bilder dazu bekommen und so diese ganze Trailerpark-Gegend, wo er groß geworden ist und keine Ahnung, ich fand das war ein sauguter Film.
Ich war so ein großer Eminem-Fan, dass ich mir gewünscht habe teilweise, dass ich meine Mutter auch so hassen würde. Das ist wirklich wahr. Damit ich die Emotionen noch mehr nachvollziehen kann. Ja, das ist ein bisschen krank. Also ist ja auch egal. Also 8 Mile für mich ein Wahnsinnsfilm. Ein Wahnsinnsfilm. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, aber hat bei mir damals wahnsinnig viel ausgelöst. Es gibt so Momente, da schaut man einen Film, hört ein Album, irgendwas und man hat das Gefühl, wow, irgendwas verändert das gerade in mir. Das hat man allerdings, muss man auch sagen, im fortschreitenden Alter immer weniger.
Gibt es einen deutschen Rapper, von dem du gerne einen Film sehen würdest?
Auf jeden Fall nicht von Crow. Das weiß ich, da will ich keinen Film von sehen. Schade. Einen deutschen Rapper, von dem ich gerne einen Film sehen würde, wäre...
Die Geschichte verfilmt. Außer jetzt der fantastische Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie er heißt. Die Zeiten ändern dich, heißt er, so heißt er.
Ein Rapper, den ich gerne verfilmt sehen würde.
Der Fußficker.
Was wäre es denn?
Ich sag jetzt keine Namen.
Ja, ich weiß. Boah, schwierig. Also sowas wie, so neuer Kram wie Rin oder so, nee.
Ja, cool, Bietigheim, Bissingheim, irgendwelche Typen in so einem gekachelten Restaurantfilm.
Also wenn man wirklich einen richtig guten Film über Kollega machen würde, fände ich das interessant. Weil ich finde, dass er auch eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hat, die mittlerweile in, okay, merkwürdig, also im Moment ist Kollega für mich so ein Typ, wo ich mir denke, komisch, weiß ich nicht. Merkwürdiger Typ irgendwie, viel zu viele merkwürdige Ansichten von Sachen, von denen ich nichts wissen will. Und früher eben so der auf Zuhälter gemacht hat und so und aber noch gestruggelt hat wegen der Kohle, was bestimmt auch ganz interessant wäre. Dann dieser krasse Erfolg. Das wäre bestimmt interessant, aber will ich das sehen? Vielleicht Rata? Ich weiß es nicht.
Rata wäre ein krasser Film.
Ja, Rata wäre wahrscheinlich ein geiler Film.
Rata wäre ein krasser Film. Ich glaube, dass die interessantesten, also jetzt, ich glaube tatsächlich, dass die interessantesten Rapper schon Filme haben, aber die Filme sind nicht so gut. Gut, ich habe Blutsbrüder nicht gesehen, da sagt ja immer jeder, ja, der ist ganz witzig, guck den jetzt nicht. Aber ich fand zum Beispiel, also die Geschichte von Bushido finde ich an sich total spannend. Ich glaube halt, dass sie damals einfach zu cheesy und auch, dass er sich selbst spielt und sowas, das war vielleicht nicht die beste Geschichte. So, aber Bushido finde ich einen wahnsinnig interessanten Charakter, da kann ich mir einen Film gut vorstellen. Und wenn ich gerne verfilmt sehen würde, aber vielleicht erst so in 20 Jahren, weil ich jetzt die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt finde, ist zum Beispiel Jizzes. Weil ich Jizzes, ich finde das alles so krass, was da passiert ist die letzten 20 Jahre. Ich finde diesen Typen, also ich habe jetzt auch, ich habe mit den Amis einmal über Musik aus Deutschland geredet und ich habe nur von Jizzes erzählt. Nicht, weil ich seine Musik so krass finde, sondern weil ich finde, dass er der einzige Typ ist, über den es sich gerade so in Anführungsstrichen als viel. Also, erzähl mal an einem Tisch von 10 Amis so, we have this one rapper guy in Germany who slapped the swan and called him son of a bitch. Und alle sind so, ah! Und lachen halt und sind so, what's the name? Jizzes! Shut the fuck. Und ich musste dann allen in Spotify Jizzes eingeben. Und
die geht doch auch auf Amitour, ne? Oder so, ne?
Ich weiß nicht, ob der auf Amitour geht. Ich weiß, dass er bei Worldstar Hip-Hop war.
Ah, und, das hast du mir erzählt. Ja, dann sind das irgendwelche Informationen, die sie noch da bringen.
Aber dass der auch, dass ich mir auch vorstellen kann, dass die halt deswegen in Amiland touren irgendwann mal. Und so, ich bin halt gespannt, wo der so hingeht, weil der ist halt jetzt gerade so am Peak, aber die sind halt so asozial. Die sind ja richtig krass assi, so. Und das, da stehen die zu, das sagen sie ihre Musik und, ne, alles so, verkörpern das halt. Aber bei Sido oder Bushido oder sowas kam ja auch irgendwann so dieser Punkt, wo sich alles geändert hat. Auf einmal wurden die Väter, auf einmal hatten die Familien, auf einmal haben die diese ganze Drogen und was weiß ich Kultur abgelegt und haben ganz andere Songs gemacht. Ich bin halt gespannt, wo die Entwicklung dahin geht. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann in 10 Jahren Jizzes sagt, ich hab jetzt ein Baby. So. Und wirft dann so sein tätowiertes Kind in die Luft. So, das glaube ich jetzt nicht.
Ich hab jetzt ein Baby, denn ich habe seine Mutter gefickt.
Du bist ein Hurensohn. Nein, keine. ich lieb das Phänomen Jizzes und deswegen würde ich das gerne ich würde halt jetzt gerne so die Verfilmung sehen, wo ich dann schon weiß, wie es ausgeht. Weil jetzt gerade kann ich mir überhaupt nicht erklären, wo die in 10 Jahren stehen. Mhm. Machen die so weiter? Sind die immer so?
Also was mich, glaube ich, noch interessieren würde, wäre, ich habe noch eine Idee, was dich, glaube ich, auch interessieren würde, was ein geiler Film wäre. Weil du hast jetzt gerade schon wieder von Bushido und Sido geredet. Aber fändest du nicht mal so einen richtig geiler Akro-Film geil? Die Geschichte von Akro Berlin?
Generell einen richtig krassen Film machen über dieses ganze Falkensteinstraße, Royal Bunker Ding, so. Weil, ich meine, du musst den Royal Bunker verfilmen und dann geht daraus alles hervor. Dann hast du irgendwie mit die größten Deutschrap-Acts.
Das wäre doch mal eine Serie, Alter. Das wäre mal eine Amazon Prime-Serie, die wir hier gerade pitchen.
Absolut. Leute, ruf, call us. We got a very good idea for a show about Royal Bunker. That was a great Indie-Label in the late 90s, frühen 20s.
Ja.
Sagt man, glaube ich, so. Also, ja, machen wir.
Machen wir.
Gut. Dann ist es auch geklärt.
Gut, tschüss. Aber ich muss wirklich sagen, also einen Film können wir noch besprechen, dann müssen wir hier Zapfenstreich machen, weil der Chrissy muss jetzt wirklich noch gleich los und essen mit der Oma gehen. Darf da nicht zu spät kommen, das erlaube ich mir nicht.
Ah, okay. Ich habe eigentlich noch zwei Sachen, die ich sehr gerne besprechen
Komm, hau raus. Hau raus, die zwei Sachen.
Okay, zwei. Der erste ist halt Tonja. Die Geschichte von Tonja Harding, Eiskunstläuferin, wächst in ziemlich ärmlichen oder ja untere Mittelschichtverhältnissen auf, hat eine extrem asoziale Mutter. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie die Schauspielerin heißt. Weil Tonja, ich habe den so geguckt und dachte so ja, mal gucken, Margot Robbie finde ich ja schon eigentlich ganz cool. So, fand ich halt als Harley Quinn jetzt nicht so toll wie der Rest der Welt, aber gut. Und dieser Film ist so geil, weil sie ist halt die abgefuckteste Eiskunstläuferin, die sich die ganze Zeit mit ihrem Freund schlägt. So, sie und dieser Jeff haben halt das gestörteste Verhältnis zueinander.
Macht sie da nicht dieses, sie, ist es nicht die Alte, die ihre Kollegin quasi, ich sag jetzt mal, abgesägt hat?
Ja, darum geht's, die zweite Hälfte des Films. Okay. Die erste Hälfte geht's um sie und generell ihren Werdegang und dass sie halt in dieser ganzen Eiskunstszene nicht aufgenommen wird. Und ihre abgefuckte Mutter, ihre Mutter spielt halt so unfassbar krass krank, Alter. So, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber das ist so, genau, Lavona heißt die. Allison Janney spielt die. Und die hat dafür auch, glaube ich, einen Oscar bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist zu Recht, das ist so krass, wie sie das spielt. Und Margot Robbie spielt die alte so geil, Das ist ein so amüsanter Film, der auch echt auf eine witzige Art und Weise aufgezogen ist. Der ist auf keinen Fall so trocken, sondern der passt sich dieser Art, dieser roughen Art von ihr und wie sie mit dem Ganzen umgeht, schon sehr an. Und sie ist halt eine begabte Eiskunstläuferin, die krasseste wahrscheinlich, die es weltweit gerade gibt. Aber sie kommt halt einfach aus einem asozialen Haus und passt halt deswegen null in diese aufgeräumte, cleane Eiskunstszene rein. Und versagt dann auch zwischendrin, hat dann zwischendrin einen Absturz, hat dann ihr großes Comeback. Und ihr Freund und seine Jungs schlagen dann halt ihrer Rivalin vor den Olympischen Spielen die Kniescheibe kaputt, sodass sie halt eigentlich auf dem Siegeszug ist. Es kommt dann aber raus, weil die Jungs sich so dumm anstellen. So, und weil der eine auch die ganze Zeit rumrennt, das allen erzählt, ist so ein Vetter, der das so verwaltet, der so diesen ganzen Coup plant, aber den halt sau dumm plant. Die ganze Zeit allen erzählt, hey, wir waren es. Muss man gesehen haben, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Zu Recht viele Oscar-Nominierungen, fand ich persönlich ganz geil. Genau, Oscar-Verleihung wurde Allison Janney als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Margaret Robbie war nominiert, aber hat nicht bekommen.
Habe ich schon mal jemand von dem Film erzählt? Da war ich im Ikea, mit irgendjemandem im Ikea. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich im Ikea war, mir jemand von diesem Film erzählt hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ja. Aber
den habe ich jetzt im Flugzeug geguckt, den fand ich richtig gut, ja.
Klingt spannend. Du darfst noch einen zweiten machen und dann ist Schicht.
Okay, vielleicht mein Lieblingsfilm des Jahres. The Disaster Artist. Die Verfilmung von Tommy Wiseau und seiner grundauf furchtbaren Idee von dem Film The Room, gespielt von James Franco. Sein Partner Greg Sestero spielt der andere Franco, nämlich Dave Franco. Es spielen ganz, ganz viele Leute aus deren Umfeld mit. Alison Brie spielt mit, die wir aus Glow kennen oder aus Community. Zac Efron spielt mit, Seth Rogen spielt mit und so weiter und so fort. Ey, dieser Film, ich kann das gar nicht beschreiben, wie gut ich den fand. Tommy Wiseau ist eine Figur, die ist irgendwann aufgetaucht in Hollywood. Ein völlig überdramatischer Schauspieler. Hat Geld, keiner weiß, woher der Typ kommt. Redet die ganze Zeit von einer krassen Vision. Ist wahnsinnig gut darin, seine Vision irgendwie so nach außen zu tragen, auch wenn keiner mit ihm arbeiten will. Aber er ist total überzeugt davon. Und im Endeffekt investiert er dann das Geld, was er hat, in sein Drehbuch von The Room, weil er keine Rollen bekommt und schreibt diesen Film The Room. Und The Room gilt heute als einer der schlechtesten Filme, der je gedreht wurde. Das Ganze spielt im Jahre 2003 und der dann auch rausgekommen ist. Und wie diese Premiere abläuft und was mit diesem Film passiert, dieser Kultstatus und wie dieser Tommy Wiseau halt so überzeugt davon ist, dass er gar nicht rafft, was mit seinem Film passiert. Das Ding knallt komplett. Der ist witzig, der ist mitreißend, der ist traurig. Der ist absurd, weil die Geschichte absurd ist, weil Tommy Wiseau einfach komplett absurd ist. Den musst du gucken. Das ist der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe bis jetzt, von den kleineren Sachen. Den finde ich richtig, richtig, richtig krass.
Geil. Der Typ sieht aus wie Antonio Banderas.
Dieser Tommy Wiseau.
Ja.
Es ist, glaub mir, du wirst den lieben.
Ja,
der ist
geil.
Richtig, richtig toll.
Habe ich voll Bock drauf. Habe ich ja schon von gehört, habe ich aber nie gesehen. Aber geil, da freue ich mich drauf. Die beiden gucke ich mir auf jeden Fall an. Hast mir schon vor 2 Tagen empfohlen, hätte ich gerne geschaut. Hatte leider noch keine Zeit dazu, aber Sonntag, Montag vielleicht rum so. Geil, Alter. Bin ich eh in Berlin, lieg eh nur im Hotel, weil ich zu faul bin, irgendwo hinzulatschen. Gucke ich mir schön die Filmis an.
Ja.
Das wird ein Traum.
Ja, war ein kleiner Podcast über ein paar Biopic-Tipps, Leute.
Genau. Wir sind alle noch so, Max ist noch ein bisschen im Jetlag-Fieber, ich bin saumüde. Ich finde trotzdem, dass es Spaß gemacht hat. Endlich haben wir uns mal wieder gehört. Ich find's hochinteressant, ich bin hochgespannt, wollte ich sagen, was du mir aus Amerika mitgebracht hast. Ich tippel mit den Füßchen und bin wahnsinnig gespannt.
Jetzt sind die Erwartungen wieder so hoch, ne? Vielleicht hätte ich nicht so hoch ansetzen sollen.
Ja, vielleicht nicht. Aber gut. Naja, wir werden sehen.
Wir haben noch ein paar Gasteinspieler, die kommen jetzt von Leuten aus der Community. Zumindest weiß ich von einem. Vielleicht kommen noch andere dazu. Weil ihr wisst ja, wenn ihr 10-Dollar-Patrone bei uns seid, wir haben die $6,000 geknackt.
Woo!
Ab 31.07. die Nachtsimes. Erste Folge.
Geil, Alter. Da freue ich mich schon richtig drauf. Geil. Nice. Stark. Gut. Okay. Geil, nice, stark. Wir beenden es hier. kauft Autokino-Tickets für das Stadttheater, auch wenn ihr noch nicht wisst, was drumherum passiert. Und ansonsten würde ich sagen,
Prosecco-Laune-T-Shirts kaufen.
Genau.
Kauft Rockstar-Tickets. Leute, es gibt so viel zu kaufen, oder?
Ja. Leute, und kauft Gemüse. Tschüss.
Tschüss.
Hi Max, hi Chris, hier ist der Alex. Ich würde gerne über das grandiose Biopic Schindlers Liste sprechen. Regie geführt hat Steven Spielberg. Ich denke, die Geschichte ist weitreichend bekannt. Es spielt im Zweiten Weltkrieg und es dreht sich alles um Oskar Schindler, dargestellt von Liam Neeson. Der ist ein relativ erfolgloser Geschäftsmann in Deutschland, geht dann nach Polen und möchte dort ein erfolgreicher Geschäftsmann werden. Er selbst ist aber opportunistisch, tritt in die NSDAP ein, das ganze Spiel während des Zweiten Weltkriegs, und er freundet sich mit Nazi-Funktionären an. Er hat dann eben die Möglichkeit, durch Itzhak Stern an Geld zu kommen, der Verbindungen zu Geschäftsleuten, zu jüdischen Geschäftsleuten hat. Diese geben Liam Neeson dann Geld und durch die Gönner in den Nazi-Reihen kann er seine Emailwarenfabrik aufbauen. Itzhak Stern hat dann die Möglichkeit, als leitender Funktionär in der Fabrik Juden und Zwangsarbeiter, polnische Zwangsarbeiter in die Fabrik zu schaffen, und sie können dann eben so verhindern, dass Kinder zum Beispiel oder ältere und schwache Menschen einfach umgebracht werden im Krakauer Ghetto. Die Dinge spitzen sich dann weiter zu. Ralph Fiennes tritt als SS-Offizier auf den Plan, der das Ghetto räumt und alle noch verbliebenen Juden in ein KZ verfrachtet. Darunter ist auch Itzhak Stern. Schindler hat nicht die Möglichkeit, Itzhak Stern noch zu retten, kann aber einige Juden als kriegswichtige Arbeiter in seine Fabrik weiter arbeiten lassen. Das Ganze spitzt sich dann ganz grausam zu. Amon Göth erhält eben den Auftrag, alle Juden mehr oder weniger zu vernichten. Schindler kann dann aber mit Itzhak Stern eine Liste zusammenstellen, eben besagte Schindlers Liste, die weltberühmt wurde, und kann so einige Juden noch retten. In den letzten Tagen sieht man dann, wie Schindler alle seine Besitztümer aufgibt, um noch mehr Juden zu retten. Man sieht, wie er ein Feuerzeug verkauft, seine Uhr hergibt, um einfach noch ein paar Juden freizukaufen. Aber der Krieg geht zu Ende und so muss Schindler flüchten. Er bekommt von den Juden dort noch einen Ring überreicht mit einem Spruch aus dem Talmud, der besagt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das Ganze ist wahnsinnig stark inszeniert. Steven Spielberg verzichtet ganz gezielt auf Farbe. Es beginnt in Farbe, dann wird der Sabbat gefeiert, die Kerzen werden ausgeblasen und dann ist der restliche Film nur noch in Schwarz-Weiß. Man sieht nur noch ein kleines Mädchen, das mit einem roten Mantel dargestellt wird. Und sonst ist der Film komplett in Schwarz-Weiß. Bis zum Ende, als man dann im Epilog sieht, wie die noch lebenden Schindler-Juden jeder einen Stein auf das Grab von Oskar Schindler legt. Und ist einfach für mich eine der emotionalsten Szenen, die es gibt. Und eines der besten Biopics, die man in den letzten Jahren auf jeden Fall gesehen hat. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Podcast und alles Liebe.
Hallo Freunde, hier spricht Marco und ihr werdet euch jetzt fragen, welcher Marco? Ja, ihr kennt mich aus Erfolgsformaten wie am Autotelefon Folge 10 und das war's. Aber egal, ich dachte mir, weil Papa Max ja dazu aufgerufen, klingt jetzt etwas übertrieben, aber halt gesagt hat, hey Leute, an alle 10 Dollar Patronen, und ich kann jedem empfehlen, mindestens 10 Dollar Patrone zu werden. Wenn ihr Lust und Laune habt, wir sprechen demnächst über Biopics und Filmbiografien. Schmeißt doch was in Audioform her, wenn ihr was habt. Und da habe ich tatsächlich etwas, schon allein aus dem Grund, weil ich gehe zwar davon aus, dass er nicht vergessen wird, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass er mit dabei ist. Und zwar ein gut zweistündiges Werk aus dem Jahr, oh Gott, 2004. Es handelt sich um den Film Walk the Line. Das ist die meisten werden es jetzt ohnehin schon wissen, es handelt sich um Johnny Cash. Und Johnny Cash wird gespielt von Joaquin Phoenix. Dann ist Reese Witherspoon mit am Start. Die kennt man spätestens seit Natürlich Blond. Und sie spielt seine große Bühnenliebe und später dann auch Partnerin oder sogar Ehefrau Vivian. Nee, Quatsch, nicht Vivian. June Carter. Vivian war seine erste Frau. Vivian Cash wird gespielt von Jennifer Goodwin und die kennt man aus Once Upon a Time. Und ich denke, das war's eigentlich mit den ganz großen. Nein, Robert Patrick spielt noch mit. Robert Patrick war der T-1000 in Terminator 2. Der spielt den Vater, ich glaube, er hieß Ray Cash. Und jetzt sollten wir aber die großen Namen durchhaben. Es behandelt eben die Geschichte von Johnny Cash in den Jugendjahren, angefangen mit den dramatischen Erlebnissen und auch seinem strengen Vater, der ihm vorwirft, sein Leben lang eigentlich, dass Johnny auch mitunter verantwortlich für den Tod seines großen Bruders ist, der beim Holzschneiden in eine Kreissäge reingefallen ist. Oder zumindest gab es da einen Unfall. Man sieht die Szene nicht, man sieht nur, dass der große Bruder Holzschneiden ist. Der kleine Johnny macht hier irgendwie Unfug, geht klettern, geht fischen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und plötzlich hält sein Vater neben ihm an und sagt, wo warst du bitte, komm mit. Und dann sieht man zu Hause nur noch den blutverschmierten großen Bruder, dessen Namen ich jetzt leider überhaupt nicht auf dem Schirm habe, wie der seine letzten Stunden noch lebt und dann eben stirbt. Und Johnny die ganze Zeit, den ganzen Film über eigentlich, die Verantwortung für diesen Unfall und für den Tod seines großen Bruders mittragen muss. Das sind so die Rückblenden. Das meiste spielt eigentlich in der Entwicklungszeit, wie er vom No-Name-Musiker sich langsam nach oben arbeitet, dann die ersten großen Musiker auch kennenlernt, wie Elvis Presley und Huey Lewis. Wie ist der Typ mit Great Balls of Fire, der hier ständig seine Klaviere angezündet hat? Der Typ auf jeden Fall. Also er lernt die großen Namen dann auch kennen, arbeitet sich quasi zeitgleich mit ihnen nach oben. Und während er eben immer größer wird, sein musikalisches Schaffen immer bekannter wird, entgleitet ihm aber sein Leben, sein Privatleben mit seiner Frau Vivian, mit der ja auch die zwei Kinder hat, aber auch sein gesundheitliches Dasein durch viel Alkohol und noch mehr Drogen, also das gerät komplett aus den Fugen, bis man dann irgendwann einfach sieht, wie kaputt dieser Typ geworden ist, was der für Aktionen bringt, wo dann selbst sämtliche Angehörigen dann irgendwann sagen, Johnny, wenn du jetzt so weitermachst, dann erlebst du deinen nächsten Geburtstag nicht mehr. Er versaut Auftritte, er versaut sich sein Privatleben, in dem das Ganze, seine Beziehung, seine Ehe dann irgendwann auch in die Brüche geht. So sehr er seine Kinder liebt, so sehr kann er auch eskalieren, wenn seine Frau eben ihn versucht, wieder auf einen normalen Weg zurückzubringen und er einfach nicht versteht, dass sie ihm nur Gutes tun will und glaubt, dass sie hier versucht, sein Leben, das er so lieb gewonnen hat, auszubremsen. Parallel dazu verfolgt er ja schon immer, auch während die Beziehung eigentlich noch besser lief, das Ziel, June Carter endlich für sich zu gewinnen, sie zu seiner Freundin bzw. Frau zu machen. Er fragt sie privat, er fragt sie auf der Bühne, holt sich einen Korb nach dem anderen ab, bis dann irgendwann der Moment kommt, wo er zu ihr sagt, ich habe dich jetzt auf 100 verschiedene Arten gefragt, wieder mal auf der Bühne, ich habe dich jetzt auf 100 verschiedene Arten gefragt und du gibst immer die gleiche Antwort, sag doch endlich mal ja. Und sie sagt dann ja. Und dann, das ist auch sehr gut gespielt, also man merkt dann wirklich, wie endlich dieser Moment da ist, wo er für sich selber dann feststellt, jetzt ist das Leben perfekt. Jetzt ist das große Ziel erreicht. Ich hatte meine Familie, ich hatte meine Kinder, ich hatte den Erfolg, aber dieses eine große Glück habe ich nun endlich. Und sie war einfach seine große Liebe und das ist auch so eine dramatische Geschichte, wie es dann ja auch mit ihnen zu Ende ging, denn die beiden starben 2003 und zwar nicht mal ein halbes Jahr nacheinander. Zuerst starb June Carter und ich glaube so 4-5 Monate später starb dann auch Johnny Cash. Wer sich gerne mal an einem Samstagabend und das normale Fernsehen gibt mal wieder nichts her hinsetzen möchte, beziehungsweise an einem typischen verregneten Sonntag, wie es immer so schön heißt, Walk the Line ist eine korrekte Entscheidung und damit gebe ich zurück in die Sendezentrale.